Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 453. Heute mit dem Rückblick zu AEW Revolution 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der übermüdete David ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Morgen.
Weil David war ganz gnadenlos und David hat sich ja nicht nur den Montag freigenommen, genauso wie Kai übrigens. David hat sich auch die Show live angeschaut. Und David, ich muss dich jetzt erstmal ganz kurz fragen, bevor ich hier mit dem üblichen Standards weitermache. Wie war's? War es ein anderes Gefühl? Und du warst ja auch vielleicht im Discord unterwegs, habe ich gehört.
Es war anders. Es war auch anfangs sehr cool, dieses Gefühl, hey, als alter Mensch kann man doch noch wach bleiben. Aber irgendwann hast du halt gemerkt, so ein Pay-Per-View geht halt auch lang. Und so nach ein paar Stunden merkst du einfach, okay, jetzt wird es langsam kälter hier, du wirst langsam müde. Jetzt musst du aufpassen, dass halt nicht deine Müdigkeit das hier beeinflusst. Ich gebe zu, ich werde das, glaube ich, nicht mehr machen. Also ich gucke mir die Pay-Per-Views lieber am nächsten Morgen an. Im Idealfall Pay-Per-View Samstag, Sonntag morgens Pay-Per-View gucken. Ich finde das irgendwie cooler.
Gerade diese Pay-Per-Views, die samstags laufen, nehmen wir jetzt mal Saudi-Chamber raus, weil das jetzt zu einer humanen Uhrzeit hier lief. Aber auch, klar, gut, Rumble habe ich jetzt mit Chris geguckt, aber wenn ein Event samstags läuft, gucke ich es dann lieber sonntags morgens, anstatt zu sagen, also wortwörtlich quäle ich mich da jetzt durch, weil ich muss sagen, am Anfang ist das immer ganz entspannt. Kickoff-Show, das haben wir auch alle häufig, dieses, ach komm, die gucke ich noch ein bisschen und dann vielleicht noch ein Match oder zwei. Aber diese 3 Uhr, 4 Uhr, dann der tote Punkt. Und wenn du dann anfängst, bei Matches dir zu denken, ach, das hätte jetzt auch einfach 3 sein können, das ist dann immer doof. Deswegen gucke ich es auch lieber am Morgen danach.
Ja, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal dann bei YouTube in die Kommentare zum Beispiel, wie ihr hier die Show geschaut habt. Schaut ihr die am Tag selber live oder schaut ihr den Tag drauf? Vielleicht auch erst viel später, weil ihr auch am Montag keine Zeit habt. Das kann ja auch passieren. In meinem Fall war es relativ einfach. Ich habe es dann am Montag geschaut, weil am Wochenende war ja auch Karat. Da habe ich mir ja auch 2 Tage von gegeben, den dritten Tag dann nicht, weil ich schon so platt gewesen bin. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht durchgehalten hätte. Und außerdem stand heute bei mir auch noch die Arbeit auf dem Programm. Deswegen ein gewagter Spagat hier an der Stelle.
Ich muss mal kurz noch anmerken, ich glaube, ich habe es auch nur live geguckt, weil die Kickoff-Show so angenehm zu gucken war. Also ich bin da echt durchgerauscht.
Ja, also egal, sag ich gleich. Ich lasse erst jetzt Olaf labern, dann komme ich zur Kickoff-Show. Genau. Zum Bayern.
Lass mich erstmal labern. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt über unser Gejammer, wann man Shows schaut, dann seid ihr garantiert sehr, sehr treue Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr das Ding hier auch noch bei Spotify hört, dann schaut gerne da mal in die Bewertung vorbei. Das geht inzwischen. Und ich weiß, dass gerade AEW, das finde ich sehr witzig, mehr bei Spotify gehört wird als bei anderen Diensten. Deswegen, wenn ihr uns mögt und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut da gern vorbei und gebt uns die 5 Sterne. Und wenn ihr uns besonders mögt, dann schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es jetzt auch diese Woche wieder jede Menge Bonus-Podcasts. Auch jetzt in der vergangenen Woche werden auch was zum WXW 16 Karat machen. Das werde ich dann wahrscheinlich diese Woche noch mit dem Markus Gronemann vom Wrestling Observer aufnehmen. Auch da werden wir einen kleinen Rückblick machen für all die, die daheim geblieben sind. Und wir haben noch Noho's Bart und ganz viel anderen Kram, 500 Podcasts. Also unterstützt uns da gerne, wenn ihr das mögt. So, dann starten wir jetzt hier an der Stelle aber durch. Die Stimmung und das Hype-Level war ja auch in der Preview entsprechend hoch. Und wir haben mit der Kickoff-Show nicht nur 2 Matches serviert bekommen, sondern gleich 3. Also da hat man gar nicht sich mit großen Expertenanalysen und Gelaber rumgehalten, sondern man hat hier wirklich dann direkt auf die volle Matchqualität gesetzt. Und den Beginn machte das Match zwischen Legit Layla Hirsch und Chris Statlander. Wir haben es ja in der Preview schon gesagt. Hier ging es natürlich darum, ehemalige Tag-Team-Partnerinnen, die hier aneinander geraten. Und eine Layla Hirsch hat hier eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Viel, viel aggressiver gleich zu Beginn losgelegt mit den Attacken. Und am Ende hat sie dann gewinnen können, indem sie Chris Statlander hier einen, ja, diesen Knebel, glaube ich, nennt sich das auf Deutsch. Das ist eigentlich der Turnbuckle natürlich. Aber ich glaube, im Deutschen habe ich mal den Begriff Knebel gehört. Genommen hat, Statlander unbemerkt einen drüber gezogen hat. Und danach gab es einen sehr, sehr schönen Springboard Moonsault. Und für die 3, Layla Hirsch hat hier gewonnen. David, wie war hier deine Meinung zum Match?
Erstmal gibt es Punktabzug vorweg. Das hat nichts mit Matchqualität zu tun. Das Outfit von Layla Hirsch hat mich sehr verstört.
Jetzt mal unabhängig davon, ne?
Das geht halt nicht.
Immer noch Wrestling, aber wie kann man so blöd sein und dann eine scheiß Russland-Flagge auf seiner Gear tragen?
Vor allem nicht nur eine, sondern es waren halt überall welche. Und ja, du denkst so, ja, ich weiß, dass du in Russland geboren wurdest, aber du lebst in Amerika. Das heißt, du weißt, was da gerade los ist.
Ja. Und das hat jetzt auch nichts mit irgendwie Stigmatisierung zu tun, die alle sind doof oder sowas. Da jetzt gerade Flagge zeigen zur aktuellen Situation, Das ist scheiße.
Ja, ausgerechnet jetzt halt. Es war sehr schwierig für mich. Ich fand übrigens auch anfangs sehr schwierig die Regie, weil die Kamera, die klebte förmlich an den beiden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das wurde später besser. Ich denke mal, weil die Crowd noch nicht gefüllt war. Das hat das Gucken ein bisschen schwierig gemacht, weil dann gab es dann Szenen, dass ein Quiz-Statlander läuft von rechts an und kommt rechts quasi wieder an. Weil die da und hin und her gesprungen sind, aber die ganze Zeit, aber die waren so nah dran. Also du hattest fast nie diese Totale. Das Match selber fand ich gut. Aber das war eigentlich auch nichts Besonderes. Also es war, soll man sagen, so eigentlich ein gutes Kickoff-Show-Match, weil das hatte ich nicht überfordert. Es war eigentlich, alles war irgendwie zu erwarten. Und Leila Hirsch hat vor allen Dingen eine sehr aggressive und ruchlose Seite gezeigt, immer mehr. Am Ende, das Finish passte dazu, zu ihren Heel-Turn. Ja, waren halt so knapp unter 10 Minuten, die halt, konntest du dir gut angucken, war jetzt nicht spektakulär ohne Ende, aber war okay, nehme ich.
Ich fand es übrigens trotzdem ein bisschen holprig manchmal. Also, du hattest immer Phasen drin, die waren dann nicht so rund. Also, ich mochte gerade die aggressiven Phasen von Leila Hirsch, es hat gepasst, aber manche Sachen, die weiß ich, die haben mir persönlich nicht gefallen. Übrigens, was auch nicht rund war, wenn wir schon bei der Production sind. Am Anfang, als Chris Statlander rauskam, hat man das Kenny Omega-Video gezeigt, glaube ich. Weil ich dachte so, warum hatten die jetzt Omega in ihrem Video? Moment mal ganz kurz.
Das war nur ein Teaser.
Ja, und das hat mich ein bisschen verwirrt. Da war anscheinend der Mann mit dem Finger ein bisschen zu schnell, hat gedacht, die wären schon ein Segment weiter. Und was mir noch gefallen hat, war dieser Drop von der Ringecke, wo Leila Hirsch auf den Schultern von Chris Statlander war.
Weil der nach vorne mal abging, nicht nach hinten. Das sah auch ein bisschen ungewöhnlich aus.
Ja, aber ja, also klar, natürlich ist dieser Standardsatz ist okay für eine Kickoff-Show oder für ein Buy-In. Hätte ich aber auch einfach bei Dynamite oder Rampage haben können.
Bin ich bei dir. Ich fand es aber in Ordnung, dass man den beiden ja auch noch die Bühne gegeben hat. Ich muss sagen, aufs Outfit habe ich gar nicht so geachtet. Da war ich tatsächlich dann ein bisschen betriebsblind anscheinend. Aber gut, dass ihr da drauf geschaut habt. Wie richtig gesagt worden ist, sie ist ja in Moskau geboren. Schwierige Kiste natürlich auf jeden Fall, sehe ich dann auch so. Aber mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen, jetzt erst, wo ihr es jetzt sagt.
Kann ich da noch ganz kurz was zu Kai sagen? Ich finde diese Buy-Ins, beziehungsweise diese Art Buy-In, so angenehm zu gucken, eben weil da halt Matches drin sind. Selbst welche, wo du halt nicht komplett involviert bist, das ist mir lieber, als wenn ich halt einfach sehe, dass da die Kommentatoren oder sonst wer sich einfach nur unterhalten.
Klar, kann ich vollkommen verstehen. Also, ich nehme auch lieber ein Match als ein Shucky Ducky Quack Quack Moment von Booker T. Nur,
es war halt nichts Besonderes, aber es war halt einfach down. Es war ja auch das erste Match, wo du weißt, ja, die Leute kommen gerade erst an, nehmen ihre Plätze an und so weiter. Ja.
Eben. Man hat sich auch gesteigert, auch innerhalb des Buy-In hat man sich ja gesteigert, was so die Länge der Matches und was auch die Intensität der Matches anging. Als nächstes haben wir, Kai jetzt gerade schon angesprochen, ein kleines Segment bekommen. Don Callis kam zum Ring, ich glaube, manche haben gedacht, hier käme Kenny Omega, aber der hat dann mal ganz frech Kenny Omega zumindest mal so im Gespräch gehalten, hat natürlich Leute beleidigt und hat vor allem auch gesagt, dass ja, er gönnt Adam Cole auch hier einen Titelgewinn gegen Adam Page im Main Event, aber es wird leider nur ein Übergangstitelgewinn sein und Übergangsregentschaft, weil sobald Kenny Omega wieder fit ist und sobald er wieder dabei ist, dann wird es genauso sein, dass er sich den Titel wieder zurückholt. Also Kai, hier baut man schon mal die Brücke und auch so ein bisschen die Kriselei zwischen den einstigen Freunden quasi, ne?
Ja, genau, der dann auch Red Dragon oder, wie hieß nochmal die Gruppe von, die haben sich dann irgendwas gesichert, The Paradigm oder sowas?
Ja.
Mit Cole, wo er so ein bisschen auch als Schläferzelle bezeichnet hat. Fand ich ganz witzig. Natürlich kann man auch wieder überlegen, ach, kommt vielleicht beim Main Event noch der Kenny Omega raus? Wer weiß? Also, hat schon Sinn gemacht, aber hat auch wieder gezeigt, so ein bisschen das, was wir in der Preview gesagt haben. Ja, Cole gegen Hangman ist ganz cool, aber eigentlich gibt's da gerade eine interessantere Fehde.
Ja, aber es war eben dann gerade hier so, dass man das einfach nur ins Gespräch gebracht hat. Ich fand das absolut in Ordnung, dass man das hier getan hat. David, wie ging's dir?
Nein, ich fand's absolut okay und für mich hat das eigentlich mehr ins Spiel gebracht. Das war für mich ein bisschen die Ankündigung einer Trios-Division.
Okay.
Was?
Ja, weil es,
andere
es wird
Promo halt, gehört?
Er hat es ja klar, dass er quasi diese 3 gegen 3 Konstellation ausgehoben hat. Also er hat ja halt schon benannt, wie die Teams aussehen werden.
Ja, gut, das schon.
Und,
ja, aber ob das jetzt gleich eine Trios-Division wird?
Für mich oder sind diejenigen, die es halt machen werden, dass eine Trios-Division entsteht.
Okay. Ich habe da nur eine Fehde gesehen.
Was? Also ich habe auch nur eine Fehde gesehen, auch keine Ankündigung von der Trios Division, obwohl man natürlich sagen muss, dass gerade immer mehr Dreierteams aufgebaut werden.
Das meine ich halt, ich will halt nur sagen, für mich war das gefühlt so nach Motto, ah, okay, die beiden werden irgendwie diese Fehde haben, die das erstmals aussprechen.
David schreibt gleich Kickbait-Artikel für Headlock. Don Callis bestätigt Trios Division.
Mal gucken, also kann ja durchaus sein. Übrigens, der Stable, ich habe gerade noch mal ganz schnell nachgeschaut, weil ich den Namen auch nicht mehr parat hatte, weil der ja auch nie richtig aufgetaucht ist. Paragon, nicht Paradigm, Paragon war es.
Aragorn.
Ja, genau.
Auch nicht Aragorn oder Paragon?
Paragon.
So, das klingt weiter. Irgendwie wie so ein Pokémon, ey.
Weiter im Text. Nächstes Match ist der Kampf zwischen QT Marshall und Hook. Und das war mit ein bisschen über 5 Minuten hier das längste Match von Hook, was wir gesehen haben bis jetzt. Und am Ende war es dann aber doch so, dass er hier, da müssen wir gar nicht großartig drum rumreden, er hat einfach per Ramrod dann
gewonnen.
Redrum. Was ist denn Ramrod? Ramrod ist aus Transformers, oder?
Ja. Aus der Zeichentrickserie.
Ja, genau das. Auf jeden Fall hat er hier per Redrum gewonnen. Ramrod, Redrum, was auch immer.
Ist dasselbe.
Genau.
Decepticons.
David, hier, das Match an sich. Er musste ein bisschen mehr einstecken, er musste ein bisschen mehr verkaufen, aber im Endeffekt war es dann doch eine relativ klare Angelegenheit, oder?
Ja, es war so, wie wir vorher sagten. Mein Hook wird weiter gepusht, aber halt so dargestellt. Man hat schon versucht, ein bisschen mehr Spannung einzubauen, indem QT Marshall anfangs noch ein bisschen labert und halt das Ganze versucht zu begründen. Ja, ich gebe aber zu, ich fand, dass du irgendwie in dem Match erstmals das Gefühl hattest, wegen so, irgendwie war da kein richtiger Flow. Ich bin halt gespannt, wie halt Hook-Matches aussehen, wenn die wirklich länger gehen. Es war nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber ich fand es irgendwie ein bisschen, das lief nicht ganz rund.
Nö, ja, also ich fand es auch nicht herausragend, deswegen wollte ich da auch so ein bisschen drüber weggaloppieren, weil es war ein relativ standardisiertes Match. Es war jetzt auch ein Match, wo für mich keine Spannung so wirklich aufgekommen ist. Und klar, wir haben QT Marshall gehabt, der hier den Charakter ein bisschen rausgekehrt hat, der dann auch gesehen hat, so, ah ja, im Ring habe ich keine Chance, dann lass mal nach draußen gehen, da haben sie draußen ein bisschen gebrawlt und dann ging es eben weiter. Kai, hat dieses Match deine Meinung von Hook geändert?
Nee, also geht genauso weiter, wie es auch schon in den letzten Wochen bei Rampage lief, ne? Hat seine Matches, das war jetzt eben ein bisschen länger, musste mal ein bisschen mehr einstecken, am Ende gibt's den Redrum, gewonnen. Ja. Also es geht weiter auf der Straße, die man sowieso schon fährt.
Ah, David, mir fällt was auf. Ramrod war gar nicht aus Transformers.
Ramrod, aber ich kenne Ramrod.
Ja, aber aus Saber Rider ist der.
Ach, ja, wenn die zusammenkommen, ne?
Nee, die kommen nicht zusammen, weil Saber Rider ist ja immer eins.
Nein, aber die bilden ja dann zusammen
Ramrod. Ja, genau. Genau. Die einzelnen Star-Sheriffs.
Genau.
Ey, ich bin ja der einzige Experte, der den Moves kennt, ganz ehrlich.
Ey, das ist egal, dafür kennen wir Zeichentrickserien der 80er und 90er.
Bin der einzig wahre Wrestling-Journalist.
Genau. So, mach mal dem Mist auch ein T-Shirt.
Immer Jungs, jetzt mal, wo wir jetzt die beiden Matches hatten, ne? Jetzt lass mal hier zur Kirsche kommen.
Okay.
Die Buchse von Buddy Matthews.
Die Buchse ist furchtbar. Sarah sagt mal, das sieht aus wie eine Pampers.
Also, wir haben als nächsten Kampf ein Six-Man-Tag-Team-Match nach normalen Regeln. Auf der einen Seite haben wir das House of Black, Malakai Black, Brody King, Buddy Matthews. Und auf der anderen Seite das Death Triangle, Pac und Penta Oscuro, begleitet von Alex Abrahantes. Und natürlich Eric Redbeard, der ja zuletzt bei Rampage aufgetaucht ist. David, das muss doch eigentlich sowas für dich sein hier. Also, ich sehe jede Menge Totenschädel, es ist düster. Du hast jetzt einen Penta Oscuro, der jetzt auch da hinter so einem so einem Grabstein hervorkommt. Also, allein von Entrances her muss doch das was für dich sein.
Ja, und eigentlich würde ich auch zum Beispiel House of Black lieben, wenn sie halt einfach einen besseren Theme-Song hätten. So geht es im Übrigen auch Sarah. Wir finden diesen Theme-Song so schrecklich. Er hörte sich jetzt auch ein bisschen anders an. Es sind Totenschädel da, und ich war erstmal guter Laune, auch als Eric Redbeard rauskam. Ja, da habe ich gedacht, mal gucken, hoffentlich nicht so oft im Ring. Ich muss aber sagen, ich fand das Match richtig gut. Also als Kickoff-Show-Match hat das funktioniert, weil ich habe dann richtig Bock gehabt auf den Event. Ich war drin. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Highlight für mich war auf jeden Fall jedes Mal, wenn Buddy, Matthew und Penta im Ring waren. Mhm. Das war für mich so diese Hauptsache, wenn die im Ring waren. Holy shit, war das gut. Also diese Anfangssegment, die hatten halt so ein Segment, das ging länger und dann irgendwann, wo du einfach das Gefühl hattest, wow, die haben eine Chemie zusammen, das gibt's ja gar nicht.
Es war ja hier wirklich so, dass wir eine Zeit lang auch diese Isolationsphase gehabt haben, wo Pac dann isoliert worden ist und bearbeitet worden ist. Und dann ging es ja, als der dann das Hot-Tag geschafft hat nach einer gewissen Zeit. Davor gab es ja auch jede Menge Ablenkungen und das House of Black hat auch ein bisschen gemogelt natürlich. Und dann ging es ja irgendwann quer durcheinander und es war dann auch wirklich sehr chaotisch. Was ich mochte, waren hier natürlich auch bei Eric Redbeard die Aktionen, die er dann so in Gedenken an Brody Lee gezeigt hat, diesen Topicon Hilo nach drinnen quasi, den wir gesehen haben, dieses Centaurn und dann auch diverse andere Aktionen, die wir da gehabt haben. Also ich mochte das ganz gern und wir haben auch dann die üblichen Schlagabtausche gehabt und gerade auch Redbeard hat durchaus hier eine prominente Rolle übernommen. Kai, wir haben noch gar nicht über Penta Oscuro gesprochen, also David hat es gerade so ein bisschen angesprochen. Der ist ja transformiert worden, genauso wie Pac so ein bisschen, durch den Black Mist. Wie gefällt dir hier der Charakter eigentlich und wie findest du, ist der in die Matches eingebaut?
Ich find's erstmal schon heftig, wie doll Alex Abrahantes den Entrance lebt. Ey,
der macht das voll geil, ne? Also, der macht das so gut.
Also ich das ist immer eine Mischung aus, ich find das schon krass und ich find's auch lächerlich und kann's nicht ernst nehmen. Das schwankt aber alle 2 Sekunden bei mir. Mag aber sein Enthusiasmus, um es einfach mal so zu formulieren. Und auch hier hat man ja auch gemerkt, bei dem Entrance erstmal nochmal vom House of Black, wo die an der alle standen mit ihren Totenkopf, Hirschmasken. Du hast ja auch gemerkt, die Crowd hat ja auch krass reagiert. Die haben da ja auch Bock drauf. Und auch wenn du die alle im Ring siehst, ich sag mal gut, Brody King ist so dieses typische Big Man eben, da hast du ja auch gesehen in den Konfrontationen mit Eric Redbeard, wo sie 400 Mal gegeneinander gerannt sind.
Was aber cool war.
Ist okay, wollte ich gerade sagen, ist okay, passt auch. Und passt auch ins House of Black, weil dann da verschiedene Leute drin sind, ne? Das mag ich eigentlich ganz gern. Trotzdem finde ich den schon mit Abstand am langweiligsten aus dem House of Black.
Ja.
Und auch gerade jetzt ein Buddy Matthews, wie David schon gesagt hat, der ist einfach krass, ne? Also, der hat ja schon damals gezeigt, ich glaube, wir hatten auch mal das Match gegen Ali als Match of the Week, was die bei 205 hatten. Also, der ist ja verdammt talentiert. Und auch Malakai Black ist talentiert, Peck und Penta sowieso. Und weil du mich schon gefragt hast, ich mag auch diese dunkle Seite von einem Penta jetzt. Jetzt so viel anders ist da nicht, außer dass er weniger Zero Miedo macht, finde ich. Also immer noch viel, aber weniger viel als vorher. Und ein bisschen härter und asozialer agiert, das mag ich. Aber ja, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied für mich, wenn ich ehrlich bin.
Bei Lucha Underground hieß er übrigens, um das hier noch klarzustellen, hieß er Pentagon Dark.
Okay.
War er damals. Ja, aber ich muss sagen, mir hat dieses Match auch riesig Spaß gemacht. Also dann auch gegen Ende, wo man dann ja gesehen hat, dass das House of Black ja hier quasi ein Mitglied der Faces nach dem anderen auseinandergenommen hat, dann auch mit diesem Stomp, also dem Curve-Stomp, den wir da gesehen haben, von Buddy Matthews, Buddy Matthews.
Ja, Buddy Matthews gegen Penta, ne?
Genau, das war's. Und dann auch Pac hier aus dem Weg geräumt worden ist. Und am Ende war es dann eben noch Eric Redbeard, der hier sogar den Spin-Kick hier, den Blackout, kassiert hat und dabei stehen geblieben ist und dann im Endeffekt alle mehr oder weniger gemeinsam arbeiten mussten, um den großen Mann hier wegzustecken. Ich fand, das war ein rundes Match. Ich muss auch sagen, das hätte auch gut auf die Maincard gepasst.
Ja, ja.
Aber
es
so
war richtig gut gebuckt einfach. Also ja, ich finde, du hast halt zum Beispiel auch die Schwächen von Brody King und Eric Redbeard hast du super kaschiert. Es hat geklappt. Du hattest diese Big Mans, die halt da drin waren, die wurden aber gut präsentiert. Du hattest dann halt diese technisch versierten, superschnellen, was das passte. Und du hattest auch immer wieder diese Momente, wo du gemerkt hast, okay, bei House of Black, da ist halt dieser Team-Spirit da und die einen machen Aktionen, die halt zu einer anderen führen. Das war gut. Das war einfach richtig gut gebuckt.
Ja. Aber was mich hier so ein bisschen stört, um aus dem Positiven das Negative zu ziehen, das zeigt mir wieder, was mir am House of Black nicht gefällt. So, im Ring macht das alles Spaß. Das Problem ist nur alles andere.
Ja, ich finde zum Beispiel, die House of Black haben ja zuletzt gar nicht Spaß gemacht im Ring.
Ja, aber die machen jetzt Spaß, weil Buddy Matthews da ist. Also, weil der jetzt nochmal so was Neues reinbringt. Ich bin auch einfach kein Fan von Brody King, sag ich, wie es ist. Ne?
Nee.
Ich finde den schon stinkelangweilig. Und jetzt, weil sie dann vorher zu zweit gekämpft haben, war es dann schwieriger. Aber jetzt, auch wenn ich mir vorstelle, man lässt dann mal Black und Matthews zusammenkämpfen, das holt mich komplett ab. Weil ich liebe ja auch immer noch den Kampfstil von der Malakai Black. Nur wenn dann die Glocke läutet zum Matchende und sie dann wieder irgendwie rumstehen und bedeutungsschwanger labern, das ist mir komplett Laterne. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja. Verstehe ich. Aber das Match hier, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Und das mal so eben hier in Buy-In rauszukloppen.
Ist ja auch umsonst. Also.
Solide, genau. Könnt ihr euch alle anschauen. Kann man auf YouTube sehen beispielsweise. Und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und Lust auf mehr und vor allem Lust auch auf den Event. Und Kai, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand es ein bisschen ulkig und zugleich ein bisschen störend, dass wir hier in den Pay-Per-View mit Werbung eingestiegen sind. DraftKings ist jetzt auch bei AEW.
DraftKings ist auch bei AEW, aber ich muss es trotzdem loben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum so ein alter Sack wie David so ein Pay-Per-View live gucken kann. Das muss ich sagen, generell bei diesen AEW-Pay-Per-Views, da ist richtig Zucht drin.
Ja, wobei man auch kritisieren kann, dass es natürlich sehr viel ist. Ne? Also
du hast, also es ist schon auch, also 4 Stunden ist schon anstrengend zu gucken, ne? Also es jammern auf hohem Niveau natürlich.
Umso wichtiger ist, wie die Matchcard aufgebaut ist.
Genau. Ja. Und man muss ja auch immer noch bedenken, gerade bei diesen Pay-Per-Views, klar, natürlich kann man jetzt sagen, oh, Headlock, und man kann dann irgendwie Events auch kaufen, weil wir ja Patreon und sowas haben. Aber ich glaube, wenn jetzt eine Einzelperson sagt, ich kaufe mir das Event für 20 Euro oder sowas, die wollen dann ja auch ihr Money's Worth haben, ne?
Klar.
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem dabei. Und da versucht AEW auch immer abzuliefern, schaffen sie auch. Und natürlich dann zu sagen, oh, 4 Stunden, das ist aber viel, ist ja eigentlich jammern auf hohem Niveau, weil man kriegt ja auch was für sein Geld geboten. Und man muss es ja auch nicht so dumm wie wir sagen, so, wir müssen das jetzt sofort gucken, weil wir das dann reviewen müssen. Also,
genau, das ist, glaube ich, ein bisschen Zeitdruck. Ja, bei der Werbung, so wenn man das mit der Werbung so macht, am Anfang, bevor es überhaupt losgeht, bevor es irgendwas kaputt machen kann, ich hau den Werbespot raus und ich habe halt an den Barrikaden und im Ring das irgendwie draufgeblendet. Und das ist das Einzige, kann ich gut mitleben.
Ja.
Ja, mir ist halt nur so aufgefallen, weil normalerweise startest du halt
einen schönen,
schönen Trailer in so eine Show rein und dann hier kriegst du erstmal die Werbung. Aber ansonsten bin ich da komplett dabei. Ne? Du hast wirklich diese schnelle Taktung von den Matches und das ist auch mal das, was die Shows, finde ich, bei AEW sehr stark auszeichnen. Natürlich, man hat jetzt keine Pinkelpausen dazwischen, aber dadurch eben auch keine Langeweile, weil immer irgendwas Neues passiert. Und das erste Match auf der Card, das ist auch fast schon ein untypischer Opener gewesen. Ich hätte nicht darauf gewettet, dass hier Chris Jericho und Eddie Kingston den Start machen, weil natürlich eine emotionale Fehde. Deswegen, damit kann man natürlich auch die Leute in der Halle hier emotional ins Boot holen. Aber zwei Heavyweights, die wir hier sehen, Jericho schon etwas betagteren Alters und wo wir gesagt haben, Mensch, das wird vielleicht nicht ganz so der technische Leckerbissen. Ich muss sagen, das war mir hier komplett wurscht. Die beiden haben sich ordentlich auf die Moppe gegeben und Jericho hat auch hier nochmal die großen Aktionen ausgepackt, sei es jetzt der Lion Salt oder eben andere Aktionen. Und die beiden haben hier hart gearbeitet und vor allem hat man es hier geschafft, Eddie Kingston noch mehr overzubringen, oder Kai? Also die Reaktionen auf Eddie Kingston waren ja wohl enorm.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich bei der Preview von euch hab belatschern lassen, so nach dem Motto, Eddie Kingston muss nochmal verlieren und sowas. Ich soll einfach auch nicht auf euch hören.
Hey, du bist so unbeeinflussbar.
Ja, ist wirklich so. Deswegen bin ich auch bei WWE Erster, weißt du, weil ich da nicht auf euch höre, weil ich da nach meinem Kopf tippe.
Weil du nicht auf mich da hörst und weil ich immer generell falsch liege, tippst du richtig.
Das stimmt. Nee, aber es ist, wie Olaf schon gesagt hat, auch eine Sache, die ich sowieso an einem Eddie Kingston liebe. So, Jericho kommt raus, yo, Judas, geil, toll. Eddie Kingston kommt raus, hat einfach nur Bock, jemanden in die Schnauze zu hauen. Da ist nichts mit Entrance, so der kommt raus, da ist nichts gepostet, der läuft durch, ab in den Regen, lass draufhauen. Und wie gesagt, der von Woche zu Woche finde ich den Typen irgendwie geiler. Und es fing ja auch sehr, sehr fies an. Also ich habe es auch dann noch bei Discord gesehen, was David geschrieben hat. Wenn wir an diesen ersten Suplex denken,
ich habe gedacht, Jericho, das Match war vorbei, ne? Ich habe wirklich gedacht, die brechen das jetzt ab, das war's.
Wo er ganz fies ein Half-Suplex hier auf dem Kopf quasi gegen Jericho, den wir gesehen haben, ja.
Das war ganz böse.
Ja. Ja, die Suplexen sind ja ohnehin alle steil gezogen. Ne? Also da merkt man, dass Misawa das Vorbild von Eddie Kingston ist. Also die ganzen Suplexen, auch später die Saido-Suplexes und diverse andere Aktionen, alle hart gesetzt.
Die auch die Chops alle, ne, waren sehr fies.
Jericho hat es aber im Matchverlauf dann auch gemacht, ne?
Ja.
Er macht eigentlich sonst sehr safe Suplexes und im Laufe des Matches hat er immer mehr die härteren ausgepackt. Oder auch das, eigentlich bei jedem Suplex, bei diesem Match habe ich irgendwann gedacht, Vorsicht. Aber ich mal kurz, bevor jetzt ihr das ganze Match von mir vorwegnehmt, erstmal musste ich an dich denken, als die rauskamen, dachte ich, oh, da wird Olf bestimmt komisch gucken, überrascht sein. Der Entrance, was Kai sagt, ist genau richtig, weil das ist ja auch die Story. Chris Jericho ist ja halt der Entertainer. Eddie Kingston ist halt der Fighter, der auch nicht mal weiß, was ein Babyface ist. Was ich bei dem Match Hammer fand, nicht nur das Chris Jericho, was ich eh beeindruckend finde, wie der sich in Shape gebracht hat, die hatten ja ein Tempo drin. Holy shit. Und das war jetzt nicht ein Tempo wie bei den Young Bucks, von wegen, ja, mega spektakulär, sondern einfach, die haben einfach keine Pause gehabt. Das war jetzt nicht so, ja, ich schlag dich, jetzt bleib ich auf dem Boden liegen oder sonst was, sondern es ging halt weiter und eine Intensität, Brutalität. Die haben einfach bei dem Match es geschafft, die Schwächen, die beiden haben, Jericho ist halt nicht mehr der Jüngste, Kingston ist technisch nicht der Beste, die haben das komplett überspielt. Es war absolut irrelevant, sondern das Match war bockstark. Ich war so positiv überrascht und drin und begeistert. Und das hat die auch reingezogen. Das Match passte ja sowas von zu der Story, dass halt Eddie Kingston der Typ ist, der halt nie aufgibt, der Jericho derjenige, der halt diese großen Moves macht, aber dann selber halt auch immer aggressiver wird. Und das war halt wirklich dieses Kräftemessen des Willens ein bisschen.
Ja. Und dann auch am Ende noch die Codebreaker, die wir hier gesehen haben, 2 Stück. Und dann eben Jericho, der mit dem Judas-Effekt das Ding nach Hause fahren will. Eddie Kingston weicht aus. Dann die erste Spinning Backfist. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Dann gibt es noch mal eine zweite hinterher.
Boah, die sah richtig gut aus, ey.
Genau, die zweite hat dann richtig geschallert. Also richtig gab's da auf die Omme. Und dann am Ende gab's dann den Stretch Plum. Hier diesen Aufgabegriff von Eddie Kingston. Und ich bin da komplett bei David. Ich war da auch wirklich komplett drin. Ich fand das mega geil. Ich fand das von der Stimmung her toll. Die Geschichte, die erzählt worden ist, fand ich toll. Und Eddie Kingston sieht jetzt auf einmal aus wie hier Million Bucks und auch wie er diesen Sieg hier verkauft hat. Ne? Weil er erstmal komplett schockiert gewesen ist und nicht genau gewusst hat, so, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Und dann aber auch gleichzeitig wieder den Swagger hier ausgepackt hat, lieber Kai. Als er dann die Gratulation quasi einfahren wollte, weil Jericho hat hier im Vorfeld gesagt, wenn Eddie Kingston hier gewinnen sollte, dann wird Jericho ihm seinen Respekt aussprechen und dann hat ja erstmal Eddie Kingston so, hey, na komm, dann schüttel mir mal die Hand, Kollege.
Ach, genau, dann komm, dann gib mir jetzt die Hand. Und dann natürlich, wie wir es auch schon ein bisschen vermutet haben, Jericho sagt, nö, ich mach hier gar nichts. Rollt sich aus dem Ring und dann Eddie denkt sich, ja gut, habe ich irgendwie auch von dir erwartet. Mal gucken, wie es weitergeht, ob da noch was passiert. Ich kann es mir schon vorstellen, weil, sind wir mal ehrlich, Eddie Kingston kommt jetzt raus, sagt, hier, ich habe gewonnen. Da hat Jericho große Schnauze gehabt, sagt, schüttel mir die Hand, macht er nicht. Ich fand das super unterhaltsam. Auch, also man muss auch ganz klar sagen, da war vieles auch nicht so sauber. Ne? Also auch wenn wir jetzt an den Lions Hall denken und sowas. Also da war vieles nicht perfekt, aber ich fand, das passte zu diesem Brawl.
Oh ja.
Weil, also auch wie wir schon gesagt haben, auch diese Spinning Backfist, die sah nicht so geil aus. Und mehrere Sachen, die waren jetzt nicht, wo du sagst, Mann, das war jetzt aber perfekt, richtig geiles Wrestling, super, das passt hundertprozentig, sondern nee, da war ein bisschen unsauber und ach, das war nicht so geil. Ich fand, das passte zu den beiden. Ich fand das vollkommen okay, das hat mich hier nicht gestört, sondern das hat mehr dieses, das ist ein echter Kampfgefühl rübergebracht. Bin da Fan von und ich freue mich, dass Eddie Kingston einen Sieg geholt hat. Und ich finde, man hat auch gemerkt, als es dann so eine Wiederholung gab, dass er sich dann auch einmal kurz gefreut hat, dass er so für eine Sekunde aus dem Charakter war und dann wieder im Charakter, weil da gab es auch so eine Wiederholung nach dem Match, da hast du schon gemerkt, nee, der freut sich auch schon, dass er jetzt gewonnen hat. Und das habe ich ihm auch gegönnt.
Ja. Und wir haben jetzt einen Jericho als Heel, weil wer dem Publikum Mittelfinger zeigt, die eigentlich deinen Song singen, ja, das ist schon mal was.
Also, altes Arschloch, der
ja
doch.
Ja, aber das Match hat halt allen was gebracht und wir müssen auch sagen, Eddie Kingston hat jetzt gerade einen guten Run, der hat jetzt 2 große Matches gehabt zuletzt, die beide richtig gut waren bei Pay-Per-Views.
Ja.
Ja.
Aber leben natürlich auch sehr stark von Emotionen hier. Ne?
Ja, man wie es ist, ist mir egal. Aber die waren halt einfach richtig gut.
Ja, ja.
Und man muss auch mal kurz noch ein bisschen Hütchen ziehen. Natürlich zumindest vor Jericho. Ich halte es nicht für eine Selbstverständlichkeit, dass Jericho von sich aus sagt, mal, ich mache einen Heel-Turn und ich nehme Eddie Kingston dafür und lege mich dafür denn hin. Das war ja nicht irgendwie unsaubere Niederlage, wo du sagst, ah, Glück gehabt oder sonst was. Nö. Das war komplett clean.
Tap-out.
Ja. Ja. Genau, klarer Tap-Out, den wir hier gehabt haben von Chris Jericho. Und ich sage auch mal, der Lion Salt von Chris Jericho hat auf jeden Fall viel, viel besser gesessen als der Coffin Drop von Darby Allin.
Ja, aber das schreibe ich Matt Hardy zu.
Das stimmt, das war Matt Hardy.
Kommen wir aber gleich zu.
Kommen wir gleich zu, genau. Ich wollte den Gag nur nicht vorbeiziehen lassen. Ja. So, kommen wir zum nächsten Match.
Ja.
Da haben wir das Triple Threat.
Durchatmen.
Tag-Team-Title-Match zwischen den Young Bucks, Red Dragon und den Champions, dem Jurassic Express. Das ist mal wieder so ein Match, lieber Kai, wo man drüber schreibt, zu viele Aktionen, als dass man die alle sich notieren könnte. Ein unfassbar spektakuläres Spotfest, was ziemlich genau so abgelaufen ist, wie wir das auch prognostiziert haben. Ja. Erstmal so eine Art Handicap-Match für den Jurassic Express und dann am Ende geht einfach alles hier komplett durcheinander und also ein richtig geiles Ding, was wir hier gesehen haben. Unfassbar spektakulären Aktionen. Erzähl mal.
Ja, das ist auch das Match, zu dem ich mit Abstand die längsten Notizen habe, weil man da einfach nur Move nach Move nach Move aufschreiben kann. Und ich finde, das ist hier wieder ein schönes Beispiel für, nur weil ein Match oder eine Fehde vorhersehbar ist, heißt das nicht, dass die zwangsläufig kacke ist. Also, weil wir haben ja gesagt, gut, Young Bucks und Red Dragon arbeiten erst zusammen, es gibt so ein 4 gegen 2 die ganze Zeit, bis dann irgendwann einer pinnt, und dann ist man so, warte mal, aber wir wollen noch pinnen. Und ich fand es auch ganz witzig, wo dann irgendwann, also erst wollten die Young Bucks pinnen, dann greift Red Dragon ein, dann versucht Kyle O'Reilly zu pinnen, dann zieht ihr Nick Jackson weg. Und dann meinte Kyle O'Reilly ganz provokant, ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Also das ist, fand ich super witzig. Und diese verschiedenen Sachen, wovon ich immer noch Fan bin, ist, wie man den Luchasaurus auch einbindet.
MVP ja, ganz, des Matches.
Ja, weil ganz häufig hast du dieses, okay, es gibt diesen jungen Typen, der hat dann sein Powerhouse dabei. Und das Powerhouse ist eigentlich nur darum aufzuräumen. Aber Luchasaurus ist ja trotzdem over wie sonst was. Die Leute haben da immer Bock drauf. Und er hatte, glaube ich, hier so drei, ja doch, ich würde sagen, so drei Hot-Tag-Phasen, die auch unterschiedlich waren. Ich denke da nur, ich springe jetzt ein bisschen durchs Match, weil, du hast es schon gesagt, war ein Spotfest. An diese Phase, wo er jedem Chokeslam verpasst hat und auch immer so ein bisschen einen anderen Chokeslam. Also solche Sachen, ich sehe den unfassbar gerne. Das ist ein Kerl wie ein Baum, der sich trotzdem bewegt wie sonst was, wenn er so ein Standing Moonsault zeigt. Also ich habe hier jedes Team geliebt und jeder hat auch seine Rolle perfekt gespielt. Und man muss mal generell auch Jungle Boy loben, was und wie geil der gesellt hat.
Ja, und was ja auch teilweise für Kombinationen da rausgehauen hat, teilweise an Verbindungen von Moves und so, das war super beeindruckend. David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Es war der Wahnsinn. Also ich hing da wirklich irgendwann einfach nur so, mein Gott, und ich habe mich dann selber erwischt, wie ich halt gelacht habe. Und ich einfach nur, aber positiv gelacht habe, einfach nur so von wegen so, boah, ist das gerade geil. Und ich habe es dann auch in den Chat geschrieben einfach. Ich habe einfach geschrieben, das ist gerade einfach nur geil. Und so plump es klingen mag, das ist ein Riesenkompliment. Es war ein Feuerwerk. Ich fand, du hattest die vorhersehbare Story, aber die wurde richtig gut erzählt. Und du hattest halt drei Teams, die einen übelsten Flow hatten. Also gerade, was diese Kombination angeht, auch halt, wie die sich gegenseitig blockiert haben oder ausgekontert haben, das war richtig, richtig gut, was sie auch geschafft haben. Und da sage ich Respekt, weil man weiß, das Match ist vorhersehbar, dass ich doch zwei, dreimal dachte so, oh, das war es doch. Und das war einfach richtig gut gemacht. Auch Hut ab ziehe ich vor Nick Jackson, wo ich einfach irgendwann dachte, oh, da ist Ray Phoenix, als er auf Seil gesprungen ist, aufs andere Seil, läuft einfach drüber. Und ich dachte einfach nur, okay, mach einfach, raste einfach alle aus, gleich kommt Luchasaurus, fängt an zu fliegen. Es war beeindruckend. Also das war ein Feuerwerk und das war das Match, was auch Jurassic Express brauchten, um halt sich als Titelträger mal richtig zu etablieren. Wo du jetzt mal im Fokus waren, Jungle Boy, wie du halt schon gesagt hast, es waren auch viele Kombinationen dabei, wo du einfach weißt, wenn das nur Mühe daneben sitzt, geht das in die Hose. Aber die haben halt alle gesessen, diese Aktionen. Das war spannend. Ich fand auch, Red Dragon hat eine super Position im Match und dieses Konfrontieren, die Young Bucks haben das halt cool gemacht, wie die sich immer mehr gegeneinander nicht nur gestellt haben, sondern halt auch mit Grips ausgekontert haben, die Situation versucht haben zu nutzen. Und gerade diese Situation, wo ich einfach mehrfach dachte, das war es, das habe ich geliebt. Weil einfach, wenn du ein Match hast, was vorhersehbar ist und die schaffen es trotzdem, wow. Einziger Kritikpunkt bei mir, ich war am Ende ein bisschen traurig, als es vorbei war, weil ich dachte so, eigentlich möchte ich gar nicht, dass es endet. Also es war einfach richtig gut.
Was ich übrigens noch ganz schick fand, bevor Olaf gleich darf, zu dieser Young Bucks Red Dragon Sache, ich mochte es auch, dass man immer gesehen hat, ja, die arbeiten zusammen, aber so wirklich Bock darauf haben die eigentlich alle nicht.
Ja.
Weil als es dann auch diesen High-Boot gab von Kyle O'Reilly war es, glaube ich, gegen eine Young Bucks, und auch dann, als dann irgendwann den Superkick gab, da, also häufig ist ja dieses, oh, kacke, dieses geschockt gucken, aber da war es eher diese Reaktion, na gut, ist halt passiert.
Ja.
Also, das war nie dieses, ah, ist schlimm, sondern, ja gut, was steht da halt da? Und das, ach, diese ganzen Kleinigkeiten mag ich sehr gerne.
Es gab auch irgendwann zu, also das war noch, es war, als es angefangen hat zu kriseln zwischen den Bucks und Red Dragon, gab es so einen Moment, da haben sich erst zwei geprügelt, ich weiß gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, wer es gewesen ist, und dann kamen die anderen dazu und haben ihre jeweiligen Partner beiseite gerissen, mal so einen kurzen Sekundenbruchteil gedacht, so, ach komm, die wollen jetzt wieder hier für Frieden sorgen, so, nee, aber da haben einfach die anderen, die dazugekommen sind, sich miteinander
geprügelt. Ja, genau, erst Matt und Kylie und danach Nick und Bobby.
Genau.
Ja. Und das war ein super Moment. Und du hast auch gemerkt, die Crowd ging ja auch ab ohne Ende.
Ja. eben. Und ein besonderer Preis, den kriegt noch der gute Jungle Boy von mir, weil diese Kombination aus, ich meine, es war Hurricane Rana und dann landet man so, dass man seinen Gegner, der in der Ecke liegt, noch in direkt German Suplex. Suplexen. Ja. Da habe ich davor gesagt, so, Alter, wie geht das denn? Also, das Wichtigste war hier, das war alles ultra innovativ, aber es hat vor allem alles gesessen. Das ist, das hat Kai und David haben es gerade schon angesprochen. Das ist das Wichtige. Hier hätte so viel schief gehen können, aber das war so gut und on point, deswegen war das so sensationell.
Und es wirkte halt nicht zu künstlich, ja, wie soll man sagen, so durchgeplant. Manchmal hast du ja beim Wrestling-Match das Gefühl, okay, das ist die komplette Choreografie. Ich weiß, dass eine hintersteckt, aber hier war einfach so ein Flow drin, wo du dachtest, ja, ey, das macht gerade Sinn. Die Aktion wurde härter und man hat das gemacht und das gemacht. Das passte einfach. Das war richtig, 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 richtig gutes Match.
Ja, richtig geil. Also auch da Anschau-Empfehlung hier, wenn ihr das noch nicht getan habt. Guckt da unbedingt rein, das lohnt sich auf jeden Fall.
Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, war beim finalen Spot, beim finalen Move, dass die Kameraeinstellung so kacke war und gezeigt hat, dass der Tailwhip unfassbar daneben ging.
Ja.
Das war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also ne Prinzessin auf der Erbse, Jammerniveau.
Genau das. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben das Face of the Revolution Ladder Match mit der folgenden Beteiligung. Keith Lee trifft auf Powerhouse Hobbs, Wardlow, Ricky Starks, Orange Cassidy und Christian Cage, der sich ja noch bei Rampage hier hat qualifizieren können. Und es hat Wardlow gewonnen, das können wir jetzt ja schon mal hier vorwegnehmen. Und auch gerade die drei großen Männer, die wir ja schon in der Preview so ein bisschen separiert haben eigentlich vom Rest der Teilnehmer. Die haben hier auch wirklich das Match geprägt. Aber auch jemand wie ein Orange Cassidy hat hier eine große Rolle gespielt, ist aber anscheinend, wie Dave Meltzer vermeldet hat, auch verletzt aus diesem Match rausgegangen ist, nachdem Keith Lee ihn hier in die dritte Reihe geworfen hat, so gefühlt, in der einen Aktion. David, wir haben gesagt, AEW hat nicht unbedingt den allerbesten Track-Record, was große Leiter-Matches und gute Leiter-Matches angeht. Wie hast du das hier gesehen?
Der Wahnsinn. Also ich war sowas von positiv überrascht. Wir hatten ja schon vorher gesagt, okay, die Konstellation ist mal was anderes und dieses Leitermatch, das war auch vom Booking her mal irgendwie anders, weil halt diese Big Mans im Vordergrund standen und nicht, wir bauen 48 Leitern durchweg zusammen und machen dann das spektakulärste sonst was, sondern halt einfach, wir machen sehr innovative Spots und ich liebte einfach auch, komischerweise eigentlich das, was sonst bei Leitermatches stört, diese Big Mans. Ich liebte gerade das, wenn diese Big Mans untereinander waren und oder halt zu dritten Orange Cassidy dazwischen. Oder sie halten eine Leiter zusammen und Orange Cassidy hängt da und zieht sie einfach drauf.
Was oder einfach auch krass ist, ne? Also so,
das war wenn man ein Megaspot.
Also da mal die Core-Strikes von Orange Cassidy, Respekt.
Ich fand auch, Wardlow kam irre cool rüber. Du hast die Stärken von allen dargestellt. Powerhouse Hobbs wirkte wie ein Star in dem Match. Das haben sie fantastisch gemacht. Ich fand auch krass. Man hat halt einfach diese Kontraste gut reingebracht. Du hattest Christian Cage, der halt wirklich dieser Veteran war, der halt eher diese klugen Sachen gemacht hat. Und du dachtest, okay, der hat die Erfahrung. Und dann hast du so einen super agilen Ricky Starks, der einfach mal ein Spear durch die Leiter durchmacht, ohne die zu berühren. Und ich fand das Match, ich bin ganz ehrlich, ich war komplett begeistert. Außer beim Finish, wo halt, das ist halt ein schwieriger Spot, der kann in die Hose gehen, wo Wardlow Ricky Starks, der eigentlich schon oben ist, nimmt und dann halt Powerbomben will, nur halt, dass er ein bisschen gediegen aussieht, sagen wir mal so rum. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich fand, hier sahen alle irgendwie groß aus. Was ich an diesem Match am meisten mochte, fast noch, das waren diese Momente, wo mit Mimik gearbeitet wurde. Das hast du eigentlich normalerweise nicht beim Leitermatch. Und sei es einfach, Christian Cage ist in der Ringecke, lehnt an der Leiter und siehst im Hintergrund, wie Keith Lee sich aufbaut.
Ja, gut, aber klassischer
Das ist der Klassiker.
Ja, und das mochte ich einfach. Oder wenn du halt einfach siehst, hier Wardlow und Powerhouse Hobbs und die stehen zusammen und einfach, wie die sich dann angucken und Wardlow hat schon irgendwie was verdammt Cooles, finde ich. In Sachen Mimik.
Außer das schon. Team. Das hasse ich.
Nee, das Team finde ich voll geil.
Das ist super scheiße.
Das ist super. Aber ich finde, er hat halt auch einfach in Match diese gewisse Mimik, dieses, ja, jetzt komm. Und jetzt, bis ihr jetzt dran kommt, ihr könnt jetzt gerne dran. Was ich auch mochte, und das war richtig cool, es gab halt diesen Moment irgendwann, wo Wardlow und noch jemand hochstiegen, war das Powerhouse Hobbs, glaube ich, wo die dann einfach sagten so, anstatt dass sie es klassisch machen, wir gehen jetzt nach oben, kloppen uns oben so, lass mal nach unten gehen, wir regeln das jetzt. Ja. Das fand ich so gut, und du hast das ja bei der Crowd gemerkt, das hat ja funktioniert ohne Ende. Also ich war positiv überrascht, ich war komplett drin. Für mich war es bislang mein bestes Leitermatch bei AEW.
Dein bestes Leitermatch?
Ja, bei AEW, weil ich fand halt sehr viele waren halt einfach so sehr durchchoreografiert, aber ohne roten Faden, aber hier hatte ich einen roten Faden drin.
Ja, ich lasse es mal so stehen. Kai, ich muss dich mal erstmal fragen hier. Orange Cassidy hat eine sehr große Rolle hier innerhalb des Matches gespielt. Am Anfang sehr dominant gegen die großen drei, also dominant im Sinne von der Persönlichkeit. Da gab es die langsamen Kicks, er ist langsam mit den Händen in den Taschen die Leiter hochgestiegen und so weiter und so fort. Irgendwann dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt und da gab es ja, wie gesagt, auch diesen großen Beal, wie man so schön sagt, wo Keith Lee ihn dann oben übers Top Rope geworfen hat und dann war er erstmal raus. Also hier war es bei mir wieder hart an der Grenze und du hast ja auch zuletzt gesagt, dass sich Orange Cassidy nicht mehr ganz so abholt, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Wie ging dir das hier dabei?
Dadurch, dass das hier so ein Six-Man-Ladder-Match ist, fand ich es noch ganz okay, weil es dann, also es ist ja sehr prominent platziert, weil du wirklich gemerkt hast, okay, der ist gerade da im Ring, dann tritt, also in Anführungsstrichen tritt die drei Leute, aber das kann man noch so ein bisschen in dem Match anders unterbringen, weil da noch sehr viel andere Kacke passiert ist, die krass ist. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist halt mittlerweile immer das Gleiche, ne? Also ich finde es jetzt hier noch vollkommen okay, weil ich auch sagen muss, dass mich gerade diese zwei Aktionen, einmal direkt am Anfang, wo er dann da auf die Rücken steigt von Lee und Hobbs waren es, glaube ich, oder Wardlow und nach oben nach dem Belt greift, das fand ich cool. Wo er sich da oben eben bei der Leiter hochzieht, das fand ich noch ganz cool. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, du hast zwei Aktionen gemacht, die mir gefallen, dann mach auch deinen Orange Cassidy-Kram, bleib aber dabei. Es ist irgendwie immer das Gleiche, ne? Und deswegen brauche ich jetzt auch nicht wieder Orange Cassidy in irgendeiner Fehde gegen den Adam Cole oder die halt super prominent ist. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Hier fand ich es aber ehrlich gesagt nicht so schlimm wie in Einzelmatches.
Okay.
Du anscheinend schon.
Mich hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen gestört, ja. Okay. Also mir war es ein bisschen zu viel, eben weil es immer wieder dasselbe gewesen ist. Klar, das Publikum ist drauf abgefahren, aber mir war es hier ein bisschen zu viel. Und trotzdem, was ich auch sehr mochte, war tatsächlich auch diese Dreierkonstellation mit den großen Männern. Und die, wie hat dir das gefallen, wie das hinterher aufgelöst worden ist, diese Geschichte, wo die, ja, das war ja Powerhouse Hobbs und Keith Lee, die dann hier am Kommentatorenpult zugange gewesen sind, wo man gedacht hat, so, oh, jetzt erstmal will Powerhouse Hobbs irgendeine große Aktion zeigen. Und dann schnappt sich Keith Lee den guten Hobbs am Kragen und dann kommt aus dem Hintergrund Wardlow und schmeißt die beiden einfach kurzerhand hier durch die Stage. Wie hat dir das gefallen?
Ich finde, das war ganz wichtig, um auch nochmal Wardlow krass aussehen zu lassen. Und zu sagen, also, weil es war ja häufig diese Geschichte, was ich auch ganz geil fand, das ist letztendlich ein Ladder-Match gewesen, wo dieser Hauptstory-Punkt drei Powerhouses waren. Was nicht typisch ist, meiner Meinung nach.
Und die eine Leiter auseinandergebrochen haben.
Und das war
den ja. Den fand ich super cheesy.
Das ich fand das, muss super. Ich sagen. Nee, ich fand das schon cool. Also, ich mochte das auch. Da bin ich nicht häufig einer Meinung, aber hier schon.
Ich fand, da haben halt alle anderen doof ausgesehen, weil da stand das Match irgendwie still und die drei haben da.
Ja, aber in dem Moment guckst du da hoch. Dann ich fand es ja auch gut, dass das nicht einfach so, wir reißen auseinander, lassen das fallen, sondern dann haben die das als Waffe benutzt und zwar als eine schnelle Waffe.
Ja, ich fand das auch nicht verkehrt. Und letztendlich, ich sehe die anderen drei eh nicht. Also, ich bin ja nicht in der Halle.
Genau, also ich habe auch an die anderen gar nicht gedacht in dem
Moment. Ich sehe ja das, was die Kamera mir zeigt. Aber ich muss wirklich sagen, mir hat dieses Aufeinandertreffen der drei Giganten da die ganze Zeit gefallen. Das war ganz cool, weil ähnlich auch das, was David gesagt hat, wo sie gesagt haben, ach, wir laufen jetzt nicht die Leiter hoch und schlagen uns, sondern wir gehen wieder runter. Und es gab auch, glaube ich, den Moment, wo Keith Lee auf einer Leiter war, dann kommt Wardlow rein und häufig ist es ja dieses, gut, ich schub die Leiter jetzt um und du fällst runter. Und du hast nur den Blick von Wardlow gesehen und er hat gesagt, komm runter und wir hauen uns hier unten und Keith Lee dann nur, alles klar, komm ich runter und dann hauen wir uns. Also die Sachen, die haben mir gefallen, da waren verschiedene Sachen drin. Auch dieser Delayed Suplex von Hobbs, wo ich auch erst ein bisschen Sorge hatte, dass die Leiter immer weiter wegrutscht, weil die Leiter faktisch immer weiter weggerutscht ist. Aber ich glaube, da hat dann Keith Lee von unten ganz gut festgehalten. Der hat gehalten
ohne Ende.
Ja, also ich mochte das schon. Und auch hier wieder, dass ich auf so Dummköpfe wie euch höre, die sagen so, ach, Wardlow, nee, das ist jetzt noch nicht. Der hat doch da jetzt sein Programm mit MJF. Wirklich, ich podcast nur mit Idioten. Ich höre nie wieder auf euch. Nervt mich schon wieder. Und übrigens, ich find's wirklich krass, wie so ein Wardlow wächst, seitdem ich auch AEW jetzt gucke. Ne? Also wir hatten ja auch den Moment, wo es dann die Goldberg-Wardlow-Chance gab, was ich auch sehr unterhaltsam fand. Aber auch wenn David eine andere Meinung ist, ich mag das Auftreten. Also ich finde das Theme, da muss man noch so ein bisschen was machen. Das klingt einfach nur noch so die ganze Zeit. Das
Nein, das
scheiße.
Ist scheiße. Ey, Moment, der Theme-Song, der ist ja cool. Du hast erstmal die ersten Töne, wo du direkt jemanden kennst. Du weißt es. Das ist
geil.
Und dann kommt dieses, das ist wo gut. du einfach denkst, okay, jetzt ist Zerstörer da.
Genau, und ab dann wird's scheiße.
Oder, nee, aber es
Olaf, mach mal einen Tiebreaker jetzt.
Es passt doch zu ihm wie Arsch auf einmal.
Es passt zu ihm. Ich finde, es ist aber auch kein Theme, was ich mir so im Auto anhören würde.
Nein, muss ja nicht. Es geht ja nur um Zerstörung, doch. Zerstörung.
Themes muss man im Auto anhören, nur dann sind sie gut.
aber können wir mal kurz festhalten, dass es schon vom Booking her bemerkenswert dahingehend ist, dass du halt, ich finde, in dem Match sahen alle gut aus. Ja, du hattest halt wirklich auch, dass gerade so jemand wie Powerhouse Hobbs oder Ricky Starks, die ein bisschen unterm Radar gerne sind, die wirkten groß. Und auch ein Keith Lee wirkte groß.
Also Christian Cage war mir noch mit am egalsten.
Wenn ich, ja, aber das haben sie gut kaschiert. Der war halt einfach nur der Veteran, der immer wieder da war. Der war ja nie im Spotlight.
Aber ich habe noch eine Frage zur Präsentation von Wardlow. Weil vielleicht sieht David das auch wieder anders. Aber ich finde, der Typ, der hat einen krassen Körper, ne? Ich finde, der sieht in diesem Onesie, sieht das zu scheiße aus. Also ich glaube, der könnte, wenn er diesen Onesie nicht tragen würde, viel gefährlicher aussehen.
Das frage ich mich auch, wie der im anderen Outfit aussieht. Oder ob man dir einfach mal lange Hose geben soll oder so eine kurze Putze.
Ja, also irgendwie lange Hose, Oberkörper, also auf jeden Fall Oberkörper frei, weil der ist ja eine Maschine.
Ja, die Frage ist aber, wie er dann wirklich erscheint, weil es kann auch sein, dass man ihn dadurch schützen will, weil er ist ja zum Beispiel von der Körpergröße her, hast du ja oftmals schon so, okay, der ist halt nicht größer als die anderen. Sondern oftmals sind dann schon andere größer oder halt normale Wrestler auf seiner Höhe. Ich finde aber, er verpackt halt oder er benutzt das Outfit eigentlich sehr cool. Ich mag erstmal hinten, dass der Schriftzug da ist, aber auch zwischendrin, dass er halt immer wieder diese Träger nimmt, analog dazu, dass er auch sonst immer Anzug trägt. Dann so zieht und dann so richtig Nacken knacken und so. Er nutzt ja immer mehr sein Outfit ja auch. Also das ist schon ein Teil von ihm, das passt so. Also ich mag es eigentlich.
Apropos Nacken knacken, muss man ausgerechnet Ricky Starks, der noch im letzten Jahr längere Zeit mit einer Nackenverletzung ausgeschieden ist, muss man dem gerade so eine Powerbomb hier auf so eine aufgestellte Leiter verpassen?
Ja.
Und dann so eine schiefe?
Feuertaufe.
Ja, vielleicht wollte er es ja. Ich meine, er hatte auch den Finalspot, muss man einfach mal sagen. Er war derjenige, der am Ende sehr nah am Sieg war. Und ja.
Das war nur mein Gedanke. Ich habe nur gedacht, so, Alter, warum macht ihr das ausgerechnet mit dem?
Ja, man kann anderen auch nehmen, aber andererseits, man hat Ricky Starks ein bisschen gepusht dadurch und ich finde auch, dass Wardlow eigentlich ein ziemlich sauberer oder sicherer Wrestler ist. Weil die
Powerbomb. Also hier ist ein bisschen komisch gelandet. Nee, klar, eine Powerbomb zeigt er normalerweise auch sicher, aber hier hat man ja schon gemerkt, dadurch, dass er ja quasi, er stand ja auf der einen Stufe der Leiter und hatte wahrscheinlich nicht den 100%igen Stand gehabt und er hat den Ricky Starks schon ein bisschen steil abgesetzt hier, wahrscheinlich aufgrund der Balance. Das ist ja auch nicht einfach, also das ist ja auch nichts, was du tausendfach übst, sondern das machst du halt einfach. Aber da habe ich mir schon überlegt, Mensch, da hätte man auch jemand anders nehmen können. Naja, war mein Gedanke an dieser Stelle. Auf jeden Fall Wardlow hier mit einem großen Push natürlich auch und auch die Präsentation, wie er dargestellt worden ist, da bin ich auch ganz bei euch beiden. Absolut der Push, den er hier bekommen hat. Ne? Und da steht auf einmal absolut im Mittelpunkt, nicht nur bei einem Match, sondern im späteren Verlauf ja auch noch. Also die Show hier ist wirklich das Coming Out von Wardlow als Singles-Wrestler und dann auch die Lossagung von MJF ist dabei hier auch genauso wichtig. Jemand, der sich auch noch gezeigt hat, um zum nächsten Segment zu kommen, ist ein gewisser Shane Swerve Strickland. Ne? Isaiah Swerve Scott, wie wir ihn noch bei NXT gesehen haben und auch bei ein, zwei Mal bei SmackDown, war nicht so oft da. David, wie hat dir sein Debüt gefallen?
Ich finde das so scheiße. da kann er nichts für, aber ich finde einfach, ich als alter Mann bin da vielleicht so eingefahren. Ich finde diese, sie lassen einen Wrestler rauskommen, fand ich schon bei Liesl schlimm. Und er kommt in Anzug raus und denkt, jetzt bin ich da und dann halt mal ein bisschen eine Promo. Das ist ein bisschen, wenn ein neuer Schüler in die Klasse kommt, geh mal für die Klasse und sag mal, wer du bist. Du weißt einfach, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn irgendwie jetzt direkt was beim Charakter machen, wofür du stehst? Ich möchte, wenn Debüts, bitte so haben. Und entweder Licht aus, Licht an. Ja, man kriegt mich damit.
Oh, schon wieder.
Warte, man kriegt mich damit. Ich mag es einfach. Oder man lässt ihn irgendwie Backstage eingreifen. Man fragt sich, wer ist denn das? Dann wird rausgekommen, wer es ist. Oder sonstiges. Also ich will direkt bei einem Debüt einfach eine Motivation haben, direkt in dem Moment, wenn jemand rauskommt, so diesen Shocking-Moment vor allen Dingen. Hier hat man den zum Übrigen total versaut, indem man halt bei der Kamera auf dem Vertrag dick dieses Swerve sah.
Das war auch richtig blöd.
Ich finde einfach diese Art Umsetzung komplett falsch für ein Debüt, weil es einfach, ja, du preist jemanden direkt schon an, ja, der Superstar ist schlechthin und so weiter. Huch, dann macht direkt schon von außen Druck, dann so, ja, rede jetzt mal. Ja, selbst wenn du beliebt bist, ist es halt schwierig, weil wofür stehst du? Nee, also ich möchte es anders haben. Ich freue mich ja, dass er da ist, aber ich möchte es anders haben.
Echt?
Ja.
Also, nee, ich meine, echt, freust du dich, dass er da ist? Mir ist das scheißegal.
Ich freue mich halt, wenn er da ist, von wegen so, ist ja schön, ist ja schön für ihn und ist okay. Ich meine, er ist ja kein Schlechter. So ist das ja nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche auch keine Roster-Erweiterung, bin zufrieden mit Roster. Aber wenn du schon jemanden holst, Herrgott nochmal, dann mach es, dass er überraschend rauskommt und sei es, er heißt William Regal. Und dann siehst du nämlich, was auf einmal für ein Pop möglich ist.
Moment, aber er hat ja auch einen großen Pop bekommen, nämlich als er diese Sache mit
Whose House
und Swerve's House, das war schon eine große Reaktion.
Natürlich, das war eine große Reaktion, aber während er normal geredet hat, war Totenstille halt. Weil natürlich, was willst du machen? Willst du schänden? Willst du auf irgendwas reagieren? Er ist halt da. Dann rede. Und bei Liesl war es genauso, ja, cool. Dann redet er so, boah, hast du irgendwie irgendwelche Catchphrases, die ich mitmachen kann? Dann wäre das nochmal was. Aber ansonsten, das ist einfach, diese Art Präsentation finde ich nicht gut. Das ist genauso, als wenn du sagst, wegen, ja, Debüt und du machst es per Videoschalte nach heute. Nächste Woche gibt's das Debüt, das ist einfach nicht gut.
Okay.
So, ihr könnt jetzt gerne was sagen, wie toll ihr das findet, wenn jemand rauskommt und einen Vertrag unterzeichnet.
Nee, ich fand das auch natürlich nicht besonders herausragend und ein bisschen antiklimatisch. Ich muss aber sagen, dass ich überrascht gewesen bin von der Reaktion, die er dann doch gezogen hat.
Jo.
Gerade bei diesem Whose House, Swerve's House. Und ich finde auch, dass er da ganz cool gewirkt hat. Auch wenn es jetzt nicht der totale Barnburner gewesen ist, aber man hat schon den Eindruck gehabt, dass der gewisses Charisma auf jeden Fall hier mitbringt, was auch durch die Kamera hier gut ankommt. Und das hat man schon gesehen. Und man hat auch gesehen, dass die Fans ihn mögen und kennen vor allem. Und das war hier das, was ich daraus mitgenommen habe. Ich bin jetzt auch kein Riesenfreund davon. Und wie gesagt, die Präsentation auch mit dem Namen war nicht ideal. Aber ganz so dramatisch schlimm finde ich es nicht, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Jay Lethal war er jetzt hier jemand, der diese Situation durchaus für sich hat nutzen können. So ist mein Eindruck zumindest gewesen. Kai, Abschluss.
Ja, ich habe es ja schon gerade gesagt. Also ich persönlich bin jetzt kein riesiger Fan von Shane Strickland. Mir ist das relativ egal, dass er da ist. Ja, dieses typische AEW-Roster ist zu groß, aber sie machen es doch gerade gut, bla bla bla, tausendmal drüber geredet, gucken, was passiert. Ich persönlich hätte es nicht gebraucht und ich mag auch nicht dieses Rauskommen-Vertrag unterschreiben, obwohl ich es auch krass fand, was er da für eine Reaktion gezogen hat.
So, lassen wir es dabei. Könnt uns auch gerne natürlich da in die Kommentare schreiben oder auf den Discord schreiben, wie euch hier das Debüt gefallen hat und wie euch auch die Personalie Swerve Strickland hier vielleicht gefällt. Kommen wir zum nächsten Match, weil da steht der TBS Championship auf dem Spiel. Herausforderin Tay Conti trifft auf Jade Cargill. Jade Cargill hier im Mortal Kombat.
Mortal Kombat!
Genau.
Ey, sah das gut aus, ey.
Ja, mit einem ungewöhnlichen Start hier, nämlich sie küsst Tay Conti erstmal. Habe ich da irgendwas nicht verstanden? Also was war hier der Hook, David? Also warum?
Ich glaube einfach nur pure Provokation und Demütigung ein bisschen. Und ich nehme es jetzt mal kurz vorweg, du wirst jetzt dann wahrscheinlich zu Kai gehen oder zu mir, ist mir egal, ich sag's einfach mal vorweg, ich finde immer noch, Jade Cargill hat ein totales Star-Appeal, was halt sie ausstrahlt, sie hat einen irren Look, ich fand das Outfit, den Entrance fand ich richtig cool, auch wenn ich eigentlich so Live-Entrance nicht so mag, aber das wirkt halt einfach groß, sie wirkt wie ein Star, sie hat diesen Look und sie gibt sich halt Mühe im Ring, sie erweitert auch ihr Repertoire, was du ja nicht so ganz gut findest, ich finde aber, dass sich ein bisschen anfühlt, als wenn sie auf der Suche ist nach Moves, die halt zu ihr gehören. Beispielsweise ein Frog Splash mit angewickelten Muskelarmen. Was sehr cool aussah. Ich mochte den total. Sie ist sehr unsicher, das weiß man. Ich finde, man weiß halt auch, dass Tay Conti oft nicht die sauberste Wrestlerin ist und auch nicht die sicherste. Aber ich finde, es war das beste Cargill-Match bislang bei AEW. Wenn ich das vergleiche mit einem Match gegen Soho oder sonst was echt Grütze war, wo gar nichts funktionierte, das Ding hier war nicht perfekt. Es war nicht super sauber ohne Ende ausgeführt, aber ich hatte einen roten Faden drin. Ich hatte halt die Tay Conti, die halt die Kämpferin war. Die Cargill, die aber auch wiederum gegengehalten hat. Tay Conti hat auch irgendwann den Spieß mal umgedreht, auch in Sachen Provokation. Wir haben ja noch einen zweiten Kuss gesehen. Ich fand dafür, dass die beiden keine Story hatten, haben sie halt im Match eine Story aufgebaut. Und ich war unterhalten. Es war mit 6 Minuten 50 jetzt nicht das längste Match, aber es war halt da und es war vollkommen okay. Für das, was es war, ich war unterhalten und ich habe das anschließend nicht gedacht, oh, das war aber nicht so gut, sondern einfach, ja, das war gut.
Ich fand es war in Ordnung. Also für 6 Minuten 50, das Tempo war ja auch entsprechend hoch. Und dadurch hatte man, wie ich finde, keine Zeit gehabt, um sich wirklich zu langweilen, weil eigentlich immer irgendwas passiert ist, auch wenn nicht alles wirklich 100% glatt gelaufen ist. Kai, dein Eindruck vom Match?
War übrigens das Aussehen von Tay Conti nicht auch eine Anspielung an Aloy, heißt sie nicht so, aus Horizon, habe ich mich gefragt, mit den Haaren
und
dem
Make-up. Das hat sie öfters. Okay. Das hat sie gerne bei Matches, dass sie halt diesen MMA-Judo-Background, bisschen diese Fightin.
Ja, weil bei Dingens so. Hat es ja, also weil das Faceband hatte sie, glaube ich, nicht so gegen Britt Baker, deswegen habe ich mich gewundert, egal.
Doch, die hat da auch ein Faceband
gehabt, hatte sie auch.
Aber in einer anderen Farbe, ich glaube, das war in den brasilianischen Farben, glaube ich, hat sie das gehabt.
Ja, okay, wollte ich nur sagen, weil es nicht so, also ich meine nicht so, wie sie es hier hatte.
Aber sie macht das auf jeden Fall bei Kämpfen halt gerne, die wichtiger sind, wo die halt dann so aussieht.
Ja. Ich habe hier an Death Stranding gedacht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das war es auch nicht. Aber egal, Kai, weiter.
Ich habe auch den Kuss nicht gecheckt, den Sinn dahinter, das fand ich ein bisschen komisch. Mochte aber den Anfang, weil der Anfang war relativ schnell, aber gut, 6 Minuten 50 Matchzeit, da musste schnell sein. Da gab es dann auch viele verschiedene Konter, was ich dann mochte, dass sie sich immer mal ausgekontert haben. Ich fand auch das Einbinden von Mark Sterling und Anna Jay noch ganz gut, wo es dann irgendwie erst den Dive gab auf Mark Sterling draußen. Dann, wo Jade Cargill dann NRJ nochmal umgetreten hat, danach quasi die Retourkutsche mit dem Einsatz vom Stuhl, wo man auch einen schönen Nearfall hatte und dachte, das könnte es ja vielleicht gewesen sein. Wir hatten auch sowieso nochmal einen guten Nearfall nach diesem Piledriver, den Tay Conti gezeigt hat. Also das genau. Für 6,50 war das ein echt spaßiges Match, fand ich. Und das ist halt, wie David sagt, Jade Cargill ist eine krasse Erscheinung.
Das ist es halt wirklich, ne? Also da widerspricht, glaube ich, auch keiner, dass die vom Look her einfach alles mitbringt. Am Ende war es dann hier eben der Jaded aus der Ringecke heraus quasi, der dann den Sieg für Jade Cargill gebracht hat. Solides Match, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Und im Rahmen der Möglichkeiten von beiden Teilnehmerinnen ist es, glaube ich, in der Art und Weise auch ganz gut gewesen, wie man es hier dann dargestellt hat. Kommen wir zum nächsten Match, weil das ist ein Match, da werden wir garantiert jetzt längere Zeit drüber sprechen. Es ist das Dog-Collar-Match zwischen MJF und CM Punk, MJF alleine hier auf dem Weg zum Ring. Und ich muss jetzt erstmal sagen, ich wollte euch eigentlich noch ein Foto schicken, aber mein Autofokus hat nicht funktioniert. Alter, was hab ich denn bitte schön für Gänsehaut bei dem Entrance von CM Punk bekommen?
Das war mega geil. Könnt ihr das bitte aufklären? Wir hatten das schon im Discord.
Ey, ich hab das gelesen und war so unfassbar sauer. Ich war so, David, Mann, wie dumm kann man sein, das nicht wissen, dass das ein Ring of Honor Entrance ist. Ich hab mich so, Mann, ey, du machst hier einen Podcast und weißt du was, war ich richtig wütend. Ich wollte erst nach Wuppertal fahren.
Ja, ich bin halt einfach so ein Mainstream-Wichser.
Ey, wirklich, Alter. Und so, mit so jemandem muss ich mir hier irgendwelche Sachen erklären lassen.
Also, auf dem Discord wusste es halt keiner. Wir haben mal spekuliert, dass es Ring of Honor Entrance von früher vielleicht sein
könnte. Nee, aber auch gerne generell dieser Look, wo er dann rauskam mit der langen Buchse, dieser typische Second City Saint Look, auch als er als Second City Saint angekündigt war, ich war so, oh, da ist er.
Ach, toll. Auch mit den Lichtern war super gemacht.
Auch also das Theme und wo dann, du hast auch gemerkt, da waren ja mehrere Leute, die das nicht ganz wussten, sondern andere waren verwirrt, andere haben lauthals mitgesungen, Punk auch. Hat auch das Gear, das war so schön minimalistisch, einfach diese drei Xe auf der Buchse, die Xe hinten auf dem Dingens drauf. Oh, ey, Vicky, das hat mich ganz, ganz doll berührt. Ich fand das richtig geil.
Es war ja auch, du konntest das ja gut machen, weil MJF ja vorher mit CM Punk angedeutet rauskam, um Heat zu ziehen. Ich fand den Entrance auch super. Obwohl ich keine Ahnung hatte, habe ich zumindest, was er wiederum dafür spricht, habe ich nur gedacht so, huiuiui, das ist aber ein aggressiverer Punk als sonst was, als er halt im Ring war und dann halt diesen Theme-Song quasi mitgeschrien hat. Und dieser Blick dabei, huch, da hast du gedacht, irgendwas ist hier anders.
Ja, und es ist vor allem dann auch der CM Punk gewesen, der auch in der Vergangenheit schon die Dog-Collar-Matches bestritten hat.
Und
gegen Leute wie
eine
Raven zum Beispiel.
Ja.
Bitte?
Ja, und geblutet hat wie eine Sau. Also auch damals schon,
genau. Meine ich.
Da hat man ja auch verschiedene Bilder gesehen von früheren Dog-Collar-Matches.
Ja. Genau das. Nein, ich fand das super geil. Also als jemand, der ja, ich habe ja CM Punk quasi wirklich dann dadurch auch entdeckt. Ich habe ja CM Punk kann ich ja bis dato nicht. Und habe dann, als ich bei WrestleMania 20 damals gewesen bin, wo es dann hieß so, ja, wo wollt ihr denn hin? Die einen gehen zur NBA, die anderen gehen hier zu so einer Indie-Show, Ring of Honor oder so. Wer geht denn da mit? Da hab ich gesagt, gut, gehe ich halt zum Wrestling. Ich bin jetzt zum Wrestling hier in die USA gefahren. Und dann war der wegen dieser Musik und wegen diesem Entrance, war der jemand, der mir sofort im Gedächtnis geblieben ist, wo ich nach Hause gefahren bin und geguckt habe, was ist das Theme? Was ist das für ein Typ? Und ab da war ich eben komplett into Ring of Honor. Und total geil. Also total geil und super cooler Rückgriff auch, um hier darzustellen, diese Intensität. Und natürlich auch die Vergangenheit von MJF und CM Punk. Das passt da alles super gut zusammen. Und richtig, richtig geil. Naja.
Ich muss übrigens sagen, bei dem Match habe ich mir keine Notizen gemacht, weil ich wollte dabei nicht irgendwas anderes machen, ne? Also, ich war schon lange nicht mehr so heiß auf ein Match. Ich wollte einfach nur das Match sehen. Also, ja. Weil ich wollte das nur genießen und davon alles aufsaugen.
So ähnlich ging es mir tatsächlich auch. Ich habe da auch zwischendurch, ich habe zwar Notizen gemacht, aber ich habe dann zwischendurch kam eine Nachricht von meiner Freundin so, Olaf, kannst du schnell die Wäsche hochholen?
Nein!
So, kann ich das bitte nach dem Match machen? So, ich will jetzt nicht auf Pause drücken. Ja. Ich bin gerade drin. Nein, und das war ja auch absolut wichtig hier. Das war ein langes Match, das ging fast eine halbe Stunde. Die Storyline war entsprechend hart. Und erstmal, Kai, an dich die Frage hier. Die Kette, die hat ja schon zu Beginn an eine große Rolle gespielt. Wie hat dir das gefallen, hier auch der Einsatz der Kette? Am Anfang war es ja wirklich so, dass MJF versucht hat, sich hier rauszuwinden, zu flüchten und CM Punk ja der Veteran in dieser Matchart dann immer der gewesen, der zurückgezogen hat und dann auch die ersten Eingriffe dann hier da mit der Kette gezeigt hat. Und ja, dann ging es dann auch später irgendwann mit der Kette richtig zur Sache und das erste Blut floss.
Ja, also ich mochte es auch ganz gerne, wie du schon gesagt hast. MJF natürlich gerade in der Woche bei Dynamite sehr brutal gewesen, aber man hat direkt gezeigt, yo, ein Punk kennt diese Art von Match. Der kennt sich damit aus, der weiß, wie das läuft. Und MJF eben noch nicht, der muss sich da erstmal so ein bisschen rantasten. Und deswegen war ja auch ein Punk gerade am Anfang relativ überlegen, hat dann MJF zu sich hingezogen, MJF wollte abhauen, wurde zurückgezogen. Was gerade so am Anfang so schon ein bisschen cartoon-esque aussah. Das hat mich erst gestört, aber ich fand es dann gut, weil es eben erklärt hat, Punk kennt sich eben aus, MJF noch nicht. Das mochte ich dann ganz gern. Und ich fand es dann auch schön, wie man im Verlaufe des Matches immer mehr erkannt hat, dass so ein MJF diese Kette auch für sich entdeckt, wie man die einsetzen kann, was man damit machen kann. Das mochte ich eigentlich. Und gerade hier mit Punk blutet zuerst natürlich, nachdem MJF auch mehrfach heftig zugeschlagen hat. Es gab ja auch Schläge mit der Kette auf den Rücken, wo Punk auch einen richtig fiesen Striem hatte und dann eben mit dem Schlag gegen Kopf. Und ich muss sagen, was sich relativiert hat dann, am Anfang, weil das war hier ein sehr brutales Match, ne? Ist vielleicht auch eine dumme Meinung, aber als ich gesehen habe, MJF rotzt da schon richtig auf den Rücken von CM Punk und ich habe mir immer gedacht, bei den Schlägen von Punk auf MJFs Rücken, war ich so, jetzt hau doch mal richtig zu, weil du hast immer gemerkt, ja, ein MJF drückt den Rücken schon sehr durch, so nach dem Motto, um ein bisschen da das Gewicht rauszunehmen und die Schläge von Punk waren eigentlich immer mit der Hand auf den Rücken, dass die Kette nur so ein bisschen überlappt. Ich dachte so, jetzt gib doch mal MJF mal so richtig einen mit. So, nervt mich, dass der jetzt nicht mal so einen richtig asozialen Schlag einstecken muss. Aber als es dann später ins Match kam und MJF dann gerade gegen Ende diesen richtig asozialen Thumbtack-Bump genommen hat, habe ich gesagt, gut, ich halte einfach mein Maul. Also, der hat genug eingesteckt. Aber es hat mich am Anfang ein bisschen gestört.
Wir wollen den Rücken erstmal schonen, ja, der wird noch genug leiden.
Genau, nee, weil mir hat da am Anfang so ein bisschen bei den Punk-Schlägen die Intensität gefehlt.
Ja, er war sehr vorsichtig.
Ja, oder?
Ja, ja, er hat auf jeden Fall, MJF hat halt durchgezogen, beziehungsweise Punk hat ja auch nicht weggezogen quasi, also dass er richtig getroffen wird und wie du schon richtig sagst, bei MJF hast du gesehen, der drückt den Rücken durch und Punk macht es so, dass die Kette gerade so die Seite noch richtig trifft. Ja. Ich glaube, da hat er einfach aufgepasst. Oder er war halt einfach sehr, sehr auf Sicherheit besandt und was halt später kam mit den Thumbtacks, das erklärt es vielleicht sogar, weil das waren halt echt viele. Und ja, die hingen auch in den Rücken fest von beiden. Muss im Übrigen sagen, das ist das Match, wo ich ganz froh bin, dass ich das heute nachgeschaut habe und ein bisschen Zeit hatte. Weil ich hatte es schon im Discord gesagt, ich habe ein mega Problem gehabt, das einzuordnen, weil ich mich selber erwischt habe, dass ich ganz ruhig war. Bei den Matches davor war ich halt dabei und da lachst du, du hast halt Spaß. Und bei diesem Match hatte ich so gesehen, ich hatte keinen Spaß beim Zugucken, ich war aber drin. Und das ist super schwer im ersten Moment halt so einzuordnen. Finde ich das jetzt total geil oder ist das super oder ist das schlecht und eigentlich so langweilig? Warum bist du so ruhig? Und im Endeffekt, wenn man halt so das Revue passieren lässt, ich war halt einfach in dieser Story drin, in dieser Brutalität und es hatte mich wirklich an so ein bisschen gefühlt an so eine letzte große Schlacht erinnert, weil halt es gab nicht zigtausend Moves und Milliarden Konter, sondern einfach die Aktionen, die kamen, die waren halt dann halt wirklich hart und die haben gesessen und dann musste man sich erstmal davon erholen. Man hat geblutet wie Sau Man hat ja auch die Kette eingebaut, was ich gut fand. Es war halt nicht so, dass halt die ganze Zeit MJF weglaufen ist, sondern nein, er hat halt gelernt, okay, die Kette ist halt da und dann wurde die Kette immer wieder als Waffe benutzt, sei es halt beim Elbow oder ums Knie herum. Ich mochte auch diese Überheblichkeit von MJF, die immer rauskam, sobald er ein bisschen Oberluft, Oberhand empfand.
Oberluft und Unterhitze. Ja.
Grillfunktion. auch als er da das Mikrofon nahm und dann auch irgendwann meinte, ey, du verstehst hier gar nichts, worum es geht und so. Das fand ich gut, dieses Überhebliche, genauso wie ich es auch gut fand, dass er halt irgendwann extra zur Demütigung, weil ihm reicht ja ein Sieg nicht. Er will eigentlich CM Punk demütigen, dass er dann halt auch anfängt, seine Moves zu kopieren und Co. Das war halt ein reines, brutales Schlachtfest, was halt sehr viel Story hatte, aber was nicht schön sein sollte.
Ich fand es schön, mal wieder einen Shining Wizard von CM Punk zu sehen übrigens.
Stimmt, haben wir auch mal wieder gehabt. Ich möchte gerade ganz kurz hier noch die Rolle von MJF hier rausstellen. Also auch diese Verwandlung, die hier quasi ja durchgemacht hat im Match, weil das haben wir jetzt gerade ganz gut angedeutet. Am Anfang unsicher und so ein bisschen Chicken Shit Heel unterwegs. Dann war er ja auch irgendwann auf diesem Höhenflug quasi, was David gerade angedeutet hat, wo er sich das Mikrofon geschnappt hat und dann, ja, warum gibst du nicht einfach auf? Und so wie du damals mich aufgegeben hast quasi und hat das nochmal aufgegriffen und dann auch, wie sich MJF teilweise auch aus den Aktionen befreit hat, ne? Sei es jetzt mit Beißen, mit in die Wunde greifen, in die Augen greifen und so weiter und so fort. Auch das Würgen mit der Kette haben wir ja gesehen, wo er die Kette, ähnlich wie er es ja schon im Match gezeigt hat, damals im früheren Match, was er gewonnen hat, wo er das quasi als Hebel verwendet hat. Ich fand das richtig geil. Und dann eben, wie du schon richtig gesagt hast, David, also er wollte dann nochmal seine Dominanz zeigen, natürlich dann auch am Ende Punk nochmal quälen, quasi mit den Reißzwecken, die er ja dann auch in den Ring gebracht hat. Und ich fand diese Entwicklung von MJF, fand ich halt faszinierend. Und Punk, der dann immer wieder dagegen gehalten hat und zurückgekämpft hat hier und auch da ordentlich in die Trickkiste gegriffen hat. Wir haben hier den Pepsi-Plunge-Ansatz wieder gesehen oder auch den, diesen Tombstone auf die Apron quasi draußen. Fand ich alles richtig gut. Und natürlich müssen wir jetzt dann auch gleich mal zum Finale hier kommen. Also, die Thumbtacks, muss ich sagen, da großen Respekt an MJF. Nicht unbedingt beim Superplex, da ging das ja. Da steckten zwar auch ein paar Thumbtacks drin, aber es war nicht ganz so krass, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Der GTS,
ey,
der
Go-to-Sleep. Das war so krank, ne?
Ja. Also die Eier musst du erstmal haben, den einzustecken und dann mit einem wunderbaren Flatbump zu nehmen und da auch wieder Kritik an der Bildregie, da hätten sie auf das Gesicht von MJF filmen müssen, weil der hat das so gut verkauft und das ist komplett untergegangen.
Aber das haben sie dann nachher nochmal in der Wiederholung später gezeigt.
Ja, zu spät, Moment ist vorbei.
Aber trotzdem, er sah ja einfach krank aus.
Ja. Das war nämlich auch das, was ich meinte. So, ja, jetzt hauen wir mal mit der Kette und dann war ich so, ach Mann, der MJF, der steckt gar nicht so viel ein und dann gibt's eben den GTS und er torkelt da für eine Sekunde und nimmt er diesen kompletten Backbump und ich bin so, Mann, du bist so ein kranker Hund, ne? Also, das war echt asozial, also wirklich nur mein Respekt. Also, mehr kann ich da nicht sagen. Ich finde das krass. Und dann war es dann ja auch so, also natürlich dann davor müssen wir jetzt den Elephant in the Room ansprechen.
Genau, der war ja schon vorher da, der Elephant. Genau.
Ja. Der Elephant war da. Und dann rausruft, hier, Wardlow, komm mir helfen. Und Wardlow natürlich kommt raus, hier schön, zack, Anzug, wird er nicht in seinem komischen Onesie, sondern richtig, richtig schick mal gemacht hier für das Match, kommt raus, soll dann den Diamond Ring hinpacken und guckt seine Jacke und so, oh, warte mal, wo habe ich ihn denn, wo ist er denn?
Links nicht, rechts nicht.
Ja. Oh. Findet ihn erst nicht, bis dann eben dann Punk Zeit hat, den GTS dann eben zu zeigen, wo es dann diesen fiesen Bambini-Text gibt. Und dann, aber auch dieses dumme, witzige Acting von Wardlow, wo sie dann auf einmal sagen, so, ach, guck, hier war er ja.
Ey, das hat der voll gut gemacht. Das hat der richtig, richtig gut gemacht. Und ich mochte das auch, dass der nicht einfach Punk den Ring gibt oder so, sondern erstmal diesen Moment auskosten, wo beide sich ansehen. Du hast ja auch gemerkt beim Publikum, die sind ja ausgerastet ohne Ende. Und da haben beide, auch Respekt an Wardlow, ey, der hat diesen Moment ausgekostet. Lass das erstmal wirken. Es ist jetzt endlich soweit. Und dann macht er es nicht den einfachen Weg, dass er den Ring einfach reinwirft oder übergibt, sondern einfach nur hinlegt und geht.
So nach dem Motto, weiß schon, was du machen musst.
Genau, du weißt, was du machen musst. Wenn du es machen willst, mach es, ist nicht mehr mein Problem.
Ja,
das war so gut gemacht. Also da bin ich wirklich ausgemacht. Das war richtig gut.
Ich mochte das sehr gerne auch diese Verbindung von Ernsthaftigkeit und Komik.
Ja.
Also, weil der dann auch, wer wirklich gesagt hat, so, ups. Und dann eben danach ganz cool den Ring dahin legt. Dann einfach geht die Crowd so, jawohl, endlich ist es da. Ach ja, das mochte ich. Und ich dachte dann auch wirklich, als dann Punk eben den Ring aufsetzt, dieses ganz klassische, hat dann MJF unter sich, dachte, ach, kommt jetzt nochmal ein Lowblow, aber nix, MJF komplett in Character, spuckt nochmal Punk ins Gesicht, was auch so ähnlich die ganze Fehde nochmal zusammenfasst. Dann gibt's den Schlag mit dem Ring und dann 1, 2, 3.
Der krönende Abschluss.
Der krönende, ja. Auch hier nochmal die Rolle von MJF, der nicht um Hilfe jammert, der nicht um Vergebung jammert, wie er es ja vorher schon getan hat, ein bisschen in Character.
Stimmt, ganz am Anfang.
Genau, da hat er auch schon um Vergebung gebettelt und gesagt, hey, es tut mir leid, ne? Aber hier war er, Punk, du kannst mich mal, mach halt, jetzt bring's hinter dich, ich habe hier schon genug eingesteckt. Und da gab's eben den einen Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring und dann war das Ding hier gelaufen. Das war kein schönes Match,
wie fandest du den Wardlow? Wie fandest du den schlussendlichen Turn, auf den wir so lange gewartet haben?
Ihr habt's vollkommen richtig gesagt. Ich fand die Umsetzung extrem gut. Ich fand, dass sich Wardlow die Ruhe gelassen hat, die sich AEW nicht immer lässt, um den Moment wirken zu lassen. Und die Mimik war halt auch geil. Und diese Mimik haben wir auch schon in dem Leitermatch gesehen. Der hat irgendwas. Jetzt bin ich gespannt, ob er dann als Singles-Wrestler das auch dann wirklich aufs Papier bringen kann, was er eben hat. Also ob er jetzt, es wird immer von diesem Batista-Moment gesprochen, war das jetzt der Batista-Moment, wo Wardlow ausbrechen kann? Das werden wir sehen. Ich fand die Umsetzung aber sehr gut, eben wegen der Mimik und wegen der Ruhe, die Wardlow hier auch reingebracht hat. Ne? Und der wirkt einfach cool. Und das passt für mich. Ne? Und wie gesagt, das Match, das war eine andere Art von Match, die wir hier zwischen den beiden gesehen haben. Das war ein langsameres Match, das war ein sehr brutales Match. Das wird auch allein deswegen nicht jedem gefallen, weil beide ja so Blutpfützen am Ende gewesen sind. Aber ich fand's geil. Ich fand, das war ein tolles storybasiertes Match, wo diese ganze Gewalt, die gezeigt worden ist, auch einen absoluten Sinn gemacht hat, wo du so viele Anspielungen und Rückbezüge hast. Hey, fand ich super toll. Und das ist ein Match, da bin ich genauso, wie David das gerade eben gesagt hat. Ich sitze vor der Glotze und bin komplett in meiner kleinen Bubble drin. Und dann ist alles drumherum, ist so ein bisschen dumpf. Und man schaut sich nur dieses Match an und ist komplett dabei.
Und ich glaube, das Schöne hierbei ist auch, gerade dadurch, dass durch diesen Wardlow-Turn, auf den ja auch viele super Bock haben, hast du auch nicht das Problem, dass wieder so Sachen aufkommen, ja, jetzt hat hier Punk gegen MJF gewonnen, eigentlich hätte man ja auch MJF gewinnen lassen müssen, wie es ja häufiger ist. Waren ja auch Diskussionen, die man bei der Jericho-MJF-Feder hatte. Sondern Leute sagen hier, das war die Schlacht, Punk hat gewonnen, macht auch Sinn, weil Wardlow ist gegen MJF geturnt. Ich finde, das ist alles sehr schön rund.
Ja, alle gehen raus als Gewinner so gesehen, beziehungsweise halt was für die Zukunft. Weil MJF hat halt jetzt Wardlow verloren. Das heißt, er kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Er hat ein Match gehabt, wo er, wie er schon sagte, diese Entwicklung hatte. Er kann ja jetzt eigentlich nicht mehr dieser Heel sein oder genau diesen Heel verkörpern wie vorher, weil er hat ja nicht mehr diesen großen Brecher hinter sich. Wardlow hat jetzt sich endgültig getrennt. CM Punk hat sich als Fighter bewiesen. Ja, passt doch.
Aber auch da jetzt wieder muss ich sagen, AW, die Arsch haben es wieder geschafft, dass ich unfassbar heiß auf Dynamite bin, ne? Weil es hieß ja erst ganz gönnerhaft von MJF, ja, du bist ja nicht bei AW angestellt, du bist ja bei mir angestellt. Und ich bin ja so gönnerhaft, wenn du da gewinnst, ja eh nicht, aber falls du gewinnst, das Ladder-Match, dann kannst du auch deinen Spot da haben und von mir aus kannst du ein Belt holen. Ist die Frage, was er jetzt macht, ne?
Jetzt geht's um den Sonnenring.
Ja. Oder ob er jetzt sagt, nee, jetzt ist hier mein Match und so du arbeitest für mich, scheißegal, was ich gesagt habe. Also das hat sehr schön Konfliktpotenzial. Und ja, Punk holt sich jetzt den AW Championship oder sagt, da gehe ich jetzt hin?
Er hat es sehr deutlich angedeutet, ne?
Ja.
Und deswegen. Also ist ja auch, macht ja auch Sinn von der Statistik her und MJF hast du halt jetzt gegen Wardlow.
Kriegen wir dann die nächste Punk gegen Alkoholiker X-Feder mit Hangman oder mal gucken.
Abwarten. Mal gucken. Es heißt ja nicht, dass er es sofort macht.
Ja. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hier auch ein tolles Match, was wir gesehen haben. Und kommen wir zum nächsten Match, wo mir die Beteiligten ein bisschen leid getan haben, weil ich habe selber bei mir gemerkt, dass nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt hier mit Punk und MJF, da ist man so ein bisschen leer und da wäre auch vielleicht sogar eine kleine Pause ganz gut gewesen. Die gab es hier nicht, sondern es ging direkt weiter mit dem Match um die AEW Women's Championship zwischen Dr. Britt Baker, DMD und natürlich Thunder Rosa. Bei Britt Baker war natürlich Rebel und Jamie Hayter. Twitter hier mit dabei. Und das sollte auch gerade im späteren Verlauf wirklich zum tragenden Thema hier werden. Es gab am laufenden Band Eingriffe. Am laufenden Band waren hier Jamie Hayter und oder Rebel zugegen. Gerade hier am Rebel hat gleich mehrfach einstecken müssen. Thunder Rosa hat immer wieder probiert, dagegen zu halten und gerade am Ende auch sogar den Lockjaw versucht anzusetzen, aber es war dann so, wie es kommen musste, nachdem sie ja schon einen Stomp auf dem Belt kassiert hat, Thunder Rosa, war es dann am Ende ein weiterer Stomp, der dann für das Ende des Matches und für die Titelverteidigung gesorgt hat. David, wir haben im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich die Fehde und das Damenmatch, auf das wir alle gewartet haben, aber es hat sich nicht groß angefühlt. Es hat sich nicht groß angefühlt, oder?
Ja, es fühlte sich wirklich nicht groß an vom Aufbau her. Es fühlte sich aber auch nicht groß an vom Match her. Ich nehme es vorweg, es war auf jeden Fall für mich das absolute Lowlight auf der Card, die so viel bot und mich irgendwie auf die und die Weise unterhielt und begeisterte. Und hier war halt einfach für mich gar nichts. Es lag mitunter daran, dass es so ein Standard-Baker Titelmatch war, weil halt immer wieder diese Eingriffe sind und ich mag es einfach nicht. Ich mochte es auch nicht im Storyaufbau, dass halt die Anhängsel so viel Präsenz zeigen. Ich möchte einfach Baker gegen Rosa one-on-one sehen, ohne irgendjemand anderen. Ich möchte eine Schlacht sehen. Die sah ich hier halt nicht, weil eigentlich hast du immer wieder ein Auge auf die beiden gehabt und die dürfen ja eingreifen. Ich fand es irgendwie ein bisschen skurril, dass Mercedes halt nicht wirklich eine Rolle spielte. Ja. Ich hätte halt gedacht, okay, logisch wäre, dass sie halt Mercedes mit zum Ring bringt, damit das eben nicht passiert, weil sie sagt ja, ich weiß, was passiert. Ja, wenn du es weißt, warum lässt du es denn zu? Ich fand, beide hatten keine gute Chemie. Es war in dem Match, und das lag nicht daran, dass sie jetzt nach Punk und MJF kamen. Ich fand, die hatten keinen guten Flow. Also du hattest immer wieder Momente, wo du einfach dachtest so, boah, jetzt wieder Leerlauf. Ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah nee, wieder Leerlauf. Ich fand, das war... Ich glaube, die haben zu viel Zeit bekommen und wussten nicht ganz, was sie machen sollten. Und ich fand es schwierig. Ich fand auch die Logik schwierig, dass du halt einen Stomp auf dem Belt halt nicht zum Sieg führt, aber dann ja, ein normaler Stomp schon. Es war einfach nicht rund. Und es war auch kein gutes Match von den beiden. Ich glaube auch nicht, dass beide zufrieden damit waren. Ich fand, viele Moves sahen auch ein bisschen unsauber aus. Und es fühlte sich vor allen Dingen nicht wie eine Schlacht an. Und ich, wie gesagt, ich kann dieses Booking einfach nicht mehr sehen. Ich finde, es schadet vor allen Dingen Britt Baker, weil sie kann im Ring ja mehr. Und ich finde, gerade wenn sie als Kämpferin rüberkommt, funktioniert sie als Heel super. Sie braucht diese Anhängsel nicht mehr. Und das muss einfach mal langsam weg, weil jedes Match ist irgendwie gefühlt gleich.
Ja, und die Eingriffe begannen ja schon sehr früh, muss man dazu sagen. Ne? Also Jamie Hayter gleich zu Beginn quasi, nachdem es da einen Neckbreaker gegeben hat und Rosa in den Seilen hing.
Ja, aber was ich nicht verstehe, wenn du das schon ja, so machst, du hast ja diese Eingriffe, okay. Und aber du hast dieses Aufeinandertreffen der beiden als AEW. Du weißt, das funktioniert bei den Fans. Du hast bei der Crowd ja gemerkt, okay, ey, komm, irgendwas ist ja da. Obwohl die Crowd eigentlich ausgelaugt ist. Da ist ja trotzdem was da.
Dann mach sehr gutmütig, muss man sagen.
Ja, und also, dann mach doch einfach, dass der Ringrichter diese beiden wegschickt. Und in dem Moment hast du dieses Gefühl, oh, vielleicht ja doch. In dem Moment könntest du das Match ändern, aber nein, stattdessen, der Ringrichter sieht es sogar. Du siehst es dann Kameraperspektive, wie der hinschaut. Und so, ja, ist halt so. Ist halt ein gut Baker-Match, aber die kann nicht alleine gewinnen. Es müssen immer welche eingreifen und ihr wisst doch, wie die Matches ablaufen. Ich finde das furchtbar vom Booking her. Das hilft halt keinen.
Ja, es gab zwischendurch noch so was wie Spannung, als es diesen großen Avalanche Air Raid Crash hier gegeben hat. Aber mich hat's auch gestört. Es ging einfach zu viel von außen hier rein und mir hat auch die Spannung gefehlt. Irgendwie war, ja, Kai, wie war dein Eindruck?
Ja, ähnlich wie bei euch. Also mich haben auch die ganzen Eingriffe unfassbar genervt. Du hast ja gemerkt, die Crowd hat ja prinzipiell trotzdem Bock gehabt. Die war ja trotzdem irgendwie erst 50-50 da. Klar waren sie ausgelaugt nach dem MJF-Punk-Match, aber am Anfang waren sie drin. Die war dann auch irgendwann immer verhaltener. Und ich fand generell das bei dem Event ein bisschen doof, dass Beltaktionen so egal waren. Also ich sag mal, bei Jungle Boy fand ich es noch ganz cool, dass er nach dem Beltshot outgekickt ist. Aber hier war es ja quasi der Finisher, also dieser Stomp auf dem Belt, dann nur zum Two-Count. Ja, ist ein krasser Moment. Finde ich trotzdem ein bisschen drüber. Ist also ganz persönlicher Geschmack. Und es war so übertrieben, weißt du, dann gibt's den Tombstone und dann wäre es eigentlich ein Three-Count, aber Rebel greift ein und dann gibt's danach dann diesen Two-Count mit dem Stomp auf den Belt danach gibt es seine Submission-Move, wird es eigentlich wieder am Tappen, aber Rebel mischt sich schon wieder ein. Das war alles so, och Mann, für 18 Minuten ist das hier irgendwie sehr repetitiv und langweilig.
Ja, es nervt halt einfach irgendwann.
Ja.
Es ist einfach nur super nervig. Und beide, ich glaube, was mich einfach am meisten ärgert, ist, beide haben das so gar nicht nötig. Lass die wirklich eine One-on-One-Fehde haben. Richtige persönliche Fehde. Ey, keine andere setzt sich ein und ich kann es auch alleine. Aber stattdessen hast du halt, es passt ja auch nicht zur Storyline. Du hast von der Storyline ja erzählt, ja, Thunder Rosa, die Erfahrene, so von wegen immer, ich weiß, wie der Hase läuft, deswegen bin ich vorbereitet. Und dann kommt die da raus, unvorbereitet. Wo du einfach denkst so, hä? Du hast doch vorher, die ganze Story bestand daraus, dass du erzählst, ja, ich bin vorbereitet und mir wird das nicht passieren. Und dann machst du aber genau alles vorher, wie immer bei jedem Match von Britt Baker. Es macht halt keinen Sinn.
Übrigens, nee. Ich mag den neuen Belt. Also, dass das nicht mehr dieses komische Mini-Ei da ist.
Das stimmt.
Der sieht tausendmal wertiger aus als der vorherige Belt.
Ja. Schade. Das hilft jetzt auch gerade nichts.
Ja, vor allem, weil es halt auch noch so lang war. Ich meine, 17 Minuten waren halt für einen Eimer.
Ja. Ich bin da bei euch. Ich fand es auch nicht besonders gut. Mich hat auch die Sache mit dem Belt-Stomp und dem anschließenden Stomp unfassbar gestört. Das hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Warum dreht man es da nicht um?
Genau, dreh es um, dann passt es doch.
Ja. Ne? Aber so hat es halt gar keinen Sinn ergeben. Und ich habe auch gedacht, so, dann, oder lass es ganz und gar sein. Mein Gott, dann ist es halt der zweite Stomp, der hier den Sieg bringt. Aber das macht halt gar keinen Sinn, in meinen Augen. Und das, mir tut es so leid, weil die beiden haben, die wissen eigentlich, wie es geht, aber irgendwie hat es hier nicht funktioniert. Ich meine, klar, die können auch mal einen schlechten Tag haben oder blöden Plan für einen Matchaufbau, aber das hat leider nicht funktioniert. Und das war, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das mit Abstand schwächste Match
ja.
auf der Karte.
Jo.
Jo, so, weiter geht's. Wir haben noch ein weiteres Singles-Match hier auf der Karte und das ist natürlich der Kampf zwischen Jon Moxley und Bryan Danielson, dem American Dragon. Wir wissen, bevor Jon Moxley mit jemandem ein Team bildet, da will er mit dem zusammen bluten. Und genau das haben wir hier auch zwischen den beiden gesehen. Also die Paarung zwischen dem begnadeten Techniker Daniel Bryan, der aber auch eine ganz schöne Mean Streak in sich hat, und natürlich Jon Moxley, dem Brawler, dem Straßenschläger. Und genauso diese Dualität, die hat sich hier dann auch gut gezeigt, inklusive ja, Platzwunden auf beiden Seiten nach Headbutts und gleichzeitigen Forearms. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber ich habe sowohl die Geschichte hier geliebt, als auch die Durchführung. Ich finde, die beiden haben sich so hart hier eins auf die Moppe gehauen, dass es wirklich eine helle Freude für mich gewesen ist. Das fing schon am Anfang an, wo es mit Ohrfeigen losging. Die Kicks, auch das fand ich eine geile Geschichte, wo Bryan Danielson, am Anfang erstmal die Kicks oben auf den Oberkörper gesetzt hat und an den Kopf und Jon Moxley irgendwann den Arm hochzieht und dann tritt dem einfach der Bryan Danielson hier mitten in die Rippen und auf die kurzen Rippen und wo dann auch der Referee sofort hinrennt, so, ey, kannst du weitermachen, habe ich geliebt. Ich fand das Selling geil, ich fand die Geschichte geil, ich war hier komplett drin. Und jetzt frage ich den Kai zuerst. Kai, wie hast du hier den Verlauf des Matches gesehen?
Ich war ja am Anfang schon generell so ein bisschen der Verhaltenste, was das Match angeht. Ich habe mir gedacht, ja, klar, cool, aber ist jetzt nicht die Fehde, wo ich komplett ausraste. Und ich habe wirklich gebraucht, um in das Match reinzukommen. Ich mochte die Sachen, die du angesprochen hast, gerade auch die Kicks von einem Bryan. Ich will einfach Bryan sagen, ist viel schlauer. Von einem Bryan, die dann beim ersten Mal gegen die Rippe ging und wo er danach wirklich gesagt hat, ach du, auf die Rippen mal ich mir mal so ein Fadenkreuz, da rotze ich jetzt die ganze Zeit drauf. Egal beim Stehen oder beim Liegen oder egal in welcher Situation. Moxley, der dann in seiner Art gesagt hat, hier komm, hast du nochmal einen Free Shot, wo sich dann teilweise also wortwörtlich nur in eine Schnauze gehauen haben, abwechselnd.
Fand ich super.
Auch dieses Kopfeintreten, wo der Moxley erst konnte, auf einmal sitzen sie beide auf dem Boden, treten sich gegen Kopf. Auch da, wenn du dich bei Ricky Starks die Frage stellst, ob das sein muss, guck dir halt ein Bryan Danielson-Match an. Da fragst du dich bei allem, ob das sein muss, meiner Meinung nach.
Krank war im Übrigen der eine Kick von Moxley, der halt voll gegen Kopf ging.
Ja, also da waren schon richtig fiese Sachen dabei. Aber Ich weiß, vielleicht lag es auch an der. Ich fand auch hier bei der Crowd war so ein bisschen die Luft raus. Die war teilweise sehr leise. Du hast immer mitbekommen, dass Leute versucht haben zu chanten. Aber ich glaube, viele waren auch einfach im Arsch. So nach 3 Stunden plus. Und ich habe auch gemerkt, das ist alles gut. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen mehr als gut. Und auch super intens und auch gewalttätig. Das, was sie auch vermitteln wollten. Aber so richtig gekriegt hat mich das Match trotzdem nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist einfach, glaube ich, eine ganz persönliche Sache.
David, was bei dir?
Auch ein bisschen zwiegespalten, gebe ich zu. Es war so, dass sie anfangs direkt reinkamen, dieses, ja, wie soll man sagen, nicht Kräfte messen, sondern halt dieses Provozieren hin und her, Schlagabtausch. Da war ich drin. Allerdings kam danach, das war relativ am Anfang, so eine Phase von 4-5 Minuten, wo irgendwie der Stecker gezogen war. Also wo einfach ich mir dachte, oh, irgendwie passiert da jetzt gerade nicht so richtig was. Die hätte ich auch im Nachhinein ehrlich gesagt gestrichen aus dem Match, weil irgendwann gab es diesen Moment, wo es umgeswitcht war, wo es halt nicht mehr darum ging, von, ja, ich gebe dir einen, du gibst mir einen, sondern einfach, nee, jetzt geht's eigentlich auch gar nicht mehr um Match, um Sieg, sondern es geht jetzt nur noch darum, dass wir zeigen, wer der größere Schweinehund ist oder der Badass-Kerl ist. Und es ging ja eigentlich am Ende ja nicht mehr darum, wer macht den Pin, wer gewinnt das Ding, sondern es ging einfach nur darum, dieses, ich beweise dir, dass ich halt echt brutal bin. Und der andere so, ja, aber ich bin brutaler. Dann so, okay, ich kann auch noch mal brutaler. Ja, ich kann es aber ja. Auch brutaler. Und ab dem Moment nahm das Match total Fahrt für mich auf. Es wurde intensiver und nicht nur durch Blut, aber es war halt wirklich so ein zweigeteiltes Match für mich. Da war ich komplett drin. Du hast auch gemerkt, dass lustigerweise genau ab dem Moment wurde die Crowd auch lauter. Dann kam die auch rein. Und ich fand das dann richtig, richtig stark. Und das war halt komplett lustig zu sehen, dass du als Fan merkst, eigentlich ist den beiden gerade alles egal. Die wollen sich nur auf die Moppe hauen und beweisen, dass die stärker sind als der andere oder halt noch brutaler. Nahm ich mit, dann das Finish, so überraschend wie es kam, wo ich erst dachte, was dann danach kam, machte halt so viel Sinn, dass ich dann einfach sagte, ja, danke, dann prügeln die sich einfach direkt weiter. Direkt danach, einfach drauf geschissen, das Ding ist noch nicht vorbei, sondern einfach, es geht gar nicht um diesen Sieg. Und dann hauen die sich auf die Moppe und ja, ich springe einfach mal zum Ende. Dann kommen die ganzen Leute raus, unterbrechen, denkst, okay, Standardmäßig, das kenne ich. Und dann kommt fucking William Regal raus und die Halle explodiert einfach nur. Und ich saß da mit so einem dicken Grinsen, nicht weil ich den halt jetzt gesehen habe, sondern einfach nur dachte, boah ja, das ist so für mich eine der größten Respektspersonen schlechthin im Wrestling. Und das ist derjenige, der ist, dem, wo ich wirklich sage, ey, selbst die beiden, die rot sind, selbst Moxley, da verpasst er den die Ohrfeige von wegen, hey, immer werdet mal klar im Kopf, jetzt lasst den Scheiß.
Und den Kopfstoß danach auch noch, ne? Weil, ich glaube, William Regal wollte einfach nur dieses Bild haben, dass er auch
Blut genau, er wollte auch Blut einfach von sich haben, hatte das dann an der Nasenspitze.
Das sah ein bisschen doof aus.
Das aussah wie ein Clown. Aber dieser Moment, wie du einfach einen William Regal nutzt oder wie er es vielleicht improvisiert hat, ich weiß es nicht, das war großartig. Und in dem Moment denkt doch jeder Fan einfach von, ja, selbst diese beiden, die ja die Story haben, wir wollen die Jungen nehmen, die gucken alle zu uns auf, haben aber selber auch jemanden, so ein Mentor, wo die nach oben aufgucken, wo die dann sagen, okay, den packe ich nicht an. Egal, was ja. Er macht, da habe ich Respekt vor. Ich fand das großartig und ich bin ganz ehrlich, wenn die beiden ein Team werden, sollte William Regal als Mentor da drüber schweben, der ein bisschen für Ordnung sorgt mal, ich hätte da kein Problem mit. Das Ding fand ich richtig, also das Ende fand ich brutal gut.
Zu Regal, ich würde mir übrigens wünschen, dass die dem Ring of Honor geben. Also, weil er hat ja auch wieder gesagt, mach den Handshake. Also, das passt da direkt zu Ring of Honor. Dann kann er auch da wieder nach jedem Match sagen, gebt euch die Hand.
Egal, was mit dem machen, es also funktioniert.
Der hat doch bei NXT gezeigt, dass er so einen Roster da führen kann. Und ich glaube, das ist auch ein geiler Typ, wenn du Fragen hast, also an den du dich wenden kannst. Und lassen doch da Ring of Honor die in Anführungsstrichen jungen Leute oder die neuen Talents formen. Gib ihm doch das. Also, so, nicht, dass hier diese Gerüchte kommen, Cody Rhodes auf einmal geht dann doch und macht das da, wo die ganzen Leute sagen, ich hab doch gesagt, das war ein Work. So, nee, gib mal Regal Ring of Honor. Ich glaube, das ist schon mehr als vernünftig.
Aber ich glaube, selbst wenn der bei Moxley und Danielson involviert wäre als Story-Part, hätte ich kein Problem damit. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es Ulf geht, als alter Wrestling-Fan-Veteran. Mir ging echt das Herz auf, wie die Crowd abgegangen ist auf ihn. Ich habe einfach gedacht, so, ey, das ist so schön, das hast du dir so verdient.
Ja. Also, erstmal, ich bin bei sehr vielem, was ihr gesagt habt, komplett dabei. Ich fände William Regal in der Position bei Ring of Honor, fände ich spannend. Vor allem auch, was ist ja auch was ich immer gesagt habe, das Problem mit der Entlassung von William Regal bei WWE ist vor allem dieser Verlust von Wrestling-Wissen, den du damit hast. Du lässt jemanden raus auf den freien Markt, der weiß, wie es geht und der weiß, wie man Leute besser machen kann und wie man ein Produkt besser machen kann. Und so einer ist William Regal. Den zu verlieren an die Konkurrenz ist richtig Scheiße, um auch, dass ich auch mal dieses Wort hier verwende. hat er nicht gesagt. ansonsten, ich will noch ganz kurz ins Match rein. Ich fand das Finale fand ich halt auch richtig gut. Also dieser ganze Ablauf, auch dass die beiden sich da reingesteigert haben in dieses komplette Klimax eigentlich, wo es dann nicht mal weiterging. Das ging dann so weit, dass dann sogar Moxley hier Daniel Bryan gekratzt hat auf dem Turnbuckle.
Auch richtig hart gekratzt, ne?
Ja, ich muss halt auch ein bisschen lachen. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, es gäbe irgendwie ein Time Limit Draw oder sonst irgendwas. Ich habe am Anfang nicht drauf geachtet, wie lange hier das Time Limit ist. Ich dachte 30 Minuten. Da waren sie ja schon auf dem Weg hin. Ich habe gedacht, es gibt einfach ein Unentschieden und danach kloppen sie sich weiter oder es passiert sonst irgendwas, ne? Das Finale mit diesem Einroller, dann aus diesem Chokehold, fand ich ein bisschen cheap, weil du auch da wieder aus der Kameraperspektive genau sehen konntest, dass die Schulter oben gewesen ist. Ja. Ne? Aber so sieht Bryan Danielson, auch immer noch gut in der Niederlage aus. Und dann dieser Moment mit William Regal, ich musste eben auch ein bisschen lachen, offensichtlich wegen dem Blut, aber auch, es war ja wie so zwei Schuljungen, ne? Da kommt dann der Lehrer raus und sagt jetzt, benehm dich mal, ne? Patsch, klatscht dem eine und der andere lacht, ne? So als wenn der beiden Brüder, ne? Da der eine lacht, weil er vom Papa eine Klaps gekriegt hat und dann geht der Papa zum anderen rüber und jetzt, ne? Du lachst, nee, komm hier, paff, du kriegst auch noch mal gleich eine, ne? Und jetzt vertragt euch bitte schön und gebt euch die Hand und jetzt ist alles gut hier. Ich fand das mega geil. Ich find's toll, dass William Regal jetzt da offensichtlich auch in so einer Position da ist, der auch immer wieder durch seine Mimik gezeigt hat, hier, das ist kein Spaß, ne? Der immer wieder auch Zähne gefletscht hat, ne, der Meister der Grimassen, der er nun mal ist, fand ich richtig gut. Und im Gegensatz zu euch, muss ich sagen, ich war halt hier komplett im Match drin. Ich mochte die Härte, mit der die beiden hier zu Werk gegangen sind, das gesamte Match über. Ich mochte die Konter, ich mochte die gesamte Geschichte, die hier erzählt worden ist. Die Headbutts brauche ich nicht unbedingt, aber alles andere fand ich richtig geil. Und auch als dann das Blut ins Spiel gekommen ist und wo du auch wirklich gemerkt hast, okay, es geht jetzt nochmal eine Stufe drüber. Und wir sind wirklich an dem Punkt, wo es eigentlich gar nicht mehr darum geht, wer hier gewinnt oder verliert, sondern es geht einfach nur darum, wer der Härtere ist. Ich fand, das war ein richtig geiles Match.
Sag mal, habt ihr eigentlich auch ein bisschen Schiss gehabt, dass als Moxley die Arme von Bryan nahm, dann ihn so an den Kopf getreten hat, bis an den Nacken geht das ja immer, dass ihr auch dachtet von mir so, oh, Alter, ich glaube, du trittst ihm gleich den Kopf weg.
Ja, so ein bisschen.
Weil das wirkte so brutal. Ich meine, es passte ja, aber kurz habe ich gedacht, oh, aua.
Ja. Aber auch hier wieder spannende Entwicklung, ne, mit einem William Regal, der gerade in der Wrestling-Fan-Bubble natürlich einen großen Namen hat und auch großes Ansehen genießt, aber jemand, den man auch einfach kennt. Also der ist so lange dabei, von der WCW über die ganzen Jahre bei WWE und bei NXT, den kennt man. Und wie gesagt, Wrestling-Wissen ist hier das Allerwichtigste. Also den musst du nehmen, wenn der frei verfügbar ist, weil der als Onscreen-Rolle ist der wertvoll, aber als Backstage-Persönlichkeit und als jemand, der den Leuten was beibringen kann, ist der unersetzlich in meinen Augen.
Das ist auch also jemand, vor dem, glaube ich, jeder, der Wrestling-Fan ist oder Wrestler, hat einfach Respekt. Ich glaube, kein Mensch redet schlecht über William Regal.
Das ist es halt auch, ne? Deswegen lässt er den eigentlich auch nicht gehen. Aber naja, Budget-Cuts und so. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben Trios Tornado Tag Team Action. Wir haben die Andrade Hardy Family. Wie heißt das Ding nochmal?
Office,
mit genau.
Mit dem Artikel das.
Das ist auch ein beschissener Name. Und ich habe auch, als sie da den Entrance gemacht haben, so, da passt ja nichts zusammen.
Die haben heute super leicht von der Zunge.
Alter, noch die Maske von Andrade. Und du einfach denkst, so, ja, die beiden tanzen gerade um dich herum. Du willst mysteriös wirken. Okay, schade.
Das passt halt alles überhaupt gar nicht zusammen. Auf jeden Fall Matt Hardy, Andrade El Idolo und Isaiah Cassidy auf der einen Seite treffen auf Sting, Darby Allin und Sammy Guevara auf der anderen Seite. Natürlich Darby Allin und Sting hier wieder mit einem wunderbaren Schwarz-Weiß-Intro, David. Da musste ich wieder ein bisschen an dich denken, als das kam.
Ja, das war aber falscher Zeitpunkt. Das Ding hättest du machen müssen, bevor Sting rauskommt. Na gut. Weil Sting war draußen und dann siehst du das Ding da nochmal. Das hat halt
mich nicht gepasst. Weil der ist ja draußen, wie kommt der dann ins Video?
Na, aber es war gut gemacht. Es passte auch und ich nehme es mal kurz vorweg. Das Match stand, glaube ich, unter der Frage, wie viele verrückte Bumps können wir machen, wo wir unser Leben riskieren? Antwort ja. das war einfach nur 13 Minuten pure Zerstörung, wildes Zeugs und das Problem ist einfach, ich hab's geliebt. Ich saß davor und ich habe einfach nur gedacht, ja, wow, ja, gib ihn auch noch. Ja, mach doch, ja, bring dich doch rum, mach. Ich esse gerade Chips dabei. Und es fängt das schon an, weißt du, Darby Allin kommt raus und ja, komm, spring ich mal einfach komplett durch. Es ist einfach egal, auch wenn ich dabei irgendwie mir das Genick breche. Das Ding, es hat ja nicht wirklich eine riesige Story oder so. Es war einfach bisschen attitude-mäßig chaotisch. Spots ohne Ende, brutale
Eingriffe ohne Ende.
Eingriffe ohne Ende, auch, es war
Overbooking. Butcher and Blade.
Aber es war dir einfach egal. Es ist, das ist so ein Match, da gibt es, glaube ich, nur zwei Fraktionen. Entweder sitzt du da mit verschränkten Armen von so, ja, aber wo ist denn der rote Faden? Musste das jetzt auch sein? Das ist aber Overbooking. Eigentlich müsste man auch in dem Moment die Sequenz machen oder sonst was. Oder du sagst einfach nur so, ja, nehme ich, komm, ich lass mich berieseln und ich nehme alles mit. Ja, mach doch noch was Verrücktes. Ach, ihr stapelt da Tische. Ja, das wird gleich schön. Ach, guck mal, das Ding. Wie alt ist der eigentlich? Eigentlich Rentenalter. Ist egal, da geht eine Treppe hoch mit Matt Hardy, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ja, da spring doch einfach durch die Tische. Jawohl, und krachend dadurch.
Das will ich aber mal gerade sagen. Das habe ich schon in der Preview prognostiziert, ja, ja, dass wir wieder hier so einen Tischbump bekommen und die Leute dann wieder rufen, you still got it.
Ja, aber alle hatten also ja so kranke Spots. Man, jeder hatte doch irgendwas absolut Perverses. Die Spanish Fly von Sammy raus mit Zaya Cassidy.
Ey, übrigens ganz kurz, ne? Dieses Zunge rausschrecken und sagen, wie crazy ich bin, das bringt mich jedes Mal auf 180. Das ist so eine dumme Scheiße, ne? Junge, das macht mich so. Besonders, dass Tay Conti das dann auch noch macht, da könnte ich in den Fernseher treten. Das drückt mich richtig auf.
Kai, wie hast du denn hier das Match gesehen? Wie gesagt, eine richtige Struktur gab es hier nicht. Es ging in erster Linie wild durcheinander mit immer mehr Eingriffen, die wir dann hier gesehen haben. Erst war es Mark Quinn, dann war es noch Butcher und Blade. Und dann eben, ja, vor allem die Aufgabe, wie kriegt man die alle aus dem Match genommen wieder, um dann die großen Spots zu zeigen. Ja, wie hast du das Ding hier gesehen?
Also erstmal, ich mag diese Tornado-Tag-Rule, ne? Weil das lässt eben Platz für sowas hier. Also für komplett durcheinander alles drauf. Und auch diesen Entrance von Andrade, den fand ich übrigens auch blöd. Der erinnert mich immer an diesen Magier mit der Maske von Super RTL, der Zaubertricks erklärt hat. Das denke ich jedes Mal,
wenn
ich
gut den
sehe. Der war auch besser als Andrade. Nee, also da passt alles gar nicht zusammen, ne, bei diesem AHFO. Das ist alles irgendwie Quatsch. Wie gesagt, Matt Hardy steht da, bewegt sich wieder ganz steif. Daneben steht dann Andrade mit der Maske. Daneben ist dann irgendwie, ist da ja Cassidy und macht seinen Shots. Das macht alles keinen Sinn. Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte hiermit sehr, sehr viel Spaß, weil das ist auch so ein Match, ich finde, das kommt auch auf der Card ganz gut. Ne? Du hast da gerade nach so einem längeren, brutalen One-on-One-Match hast du hier komplett durcheinander. Jeder macht irgendwas. Ich habe wirklich ganz doll Angst, dass sich Darby Allin irgendwann fies verletzt übrigens, weil das kann halt nicht immer gut gehen, was der macht. Also auch wieder dieser Suicide-Dive gegen Andrades Manager, der die Trashcan aufhatte, der rennt da ja wirklich mit 400 km/h in den Reihen, ne? Also ich habe mich auch gewundert, dass er sich nicht verletzt hat, weil das sah schon so aus, als wäre die Schulter genauso auf Gesichtshöhe gelandet.
Und ja, aber der ist ja vor allem direkt weitergegangen. Es wäre nichts gewesen, ja. So, ja, passt. Ja.
Ich meinte, dass sich José nicht verletzt hat. Das meinte ich. Das war auch ganz fies. Aber auch dieser Vertical Suplex dann nach vorne geschmissen, wo dann Andrade Sammy Guevara auf die Barrikade wirft. Ich dachte, Mann, da kann auch so unfassbar viel passieren. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass dann den Stingbump gab, wie vorher gesagt, mit dem You Still Got It Chant. Also auch das. So. Olaf, wenn er tippt, so, entweder liegt er komplett daneben oder zu 110% richtig.
Also bei den Allstars hat er meistens recht.
Ja. Ich bin doch letztens noch angetwittert worden als Ultradamus, weil ich vor einigen Jahren gesagt habe, dass der Demon erst, dass man den erstmal noch siegen lassen soll und dann 4 Jahre später soll man ihn verlieren lassen und anscheinend ist das genauso eingetreten.
Ja, also ich hatte hiermit sehr viel Spaß. Wie David gesagt hat, das ist jetzt auch, ja, Ringpsychologie, ganz ehrlich. Ich glaube auch, wenn es ein anderer wäre, der nicht Sting wäre, würden wir auch sagen, wieso vermobbt der alte Mann jetzt auch immer 4 andere Leute? Aber hier ist so, ey, fuck it, ist einfach Sting, ist doch scheißegal. So, lass denn das machen, Spanish Fly vom Aufbau der Rampe durch zwei Tische. Yo, alles klar, mach. Sting, krasser Bump.
Bei Sting im Übrigen, wie das klang, ne? Weil das war ja nicht nur ein Tisch, das waren ja irgendwie 4 Tische oder so. Dieser Sound dabei, dieses.
Boah. Aber du hast richtig gemerkt, das war so ein Tisch, runter, 2 Tische.
Ja, ja.
Und dann noch Darby Allin, der den Scorpion Death Drop zeigt. Und war anscheinend auch Foreshadowing, weil auch in dem Video hat er den Coffin Drop irgendwie zu kurz gesprungen. Und war dann hier auch.
Ich muss gerade nochmal zum Sting-Argument, ne? Also, man muss halt auch sagen, also Sting verhaut jetzt hier auch nicht gerade die Main Event an.
Nee, natürlich.
Das ist jetzt hier wirklich.
Das Fanservice.
Der Bodensatz.
Ja, das knallt natürlich, ne? Aber trotzdem, also ich weiß auch, dass wir schon in anderen Podcasts darüber gesprochen haben. Jetzt verhaut da wieder irgendjemand 4 andere Leute und komisch, aber es ist halt, wie du gesagt hast, es ist AHFO und nicht, weil sie verkloppt ist nicht die Elite oder sowas.
Ja. Ja, Andrade musste auch raus. Also der Die müssen eigentlich alle da raus. Also, das ist einfach komplett aufbrechen.
Andrade hat in dem Match gezeigt, dass, wie viel besser der ist. Ich meine, der hat ja im Grunde genommen die besten Wrestling-Moves
in dem Match. Ja, klar.
Und das war schon beeindruckend. Ich finde übrigens seine Statur krass. Was hat denn der für Schultern?
Aber das Problem ist, der ist trotzdem unfassbar langweilig.
Ja, auf jeden Fall, am Ende kulminiert das Ganze hier dann mit einem Coffin-Drop, der übelst daneben geht, weil Hardy zu weit weg liegt. Ja, der lag einfach
Warum
zu weit
weg. Warum rollt der den einfach nicht rüber, ey?
Der rollt einfach noch weg.
Das war das Schlimme, der rollt ja auch noch weg, ey.
Genau, und vorher gab's, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, den Scorpion Death Drop auf den Stuhl.
Hab ich gesagt. Also nicht auf den Stuhl, aber ich habe gesagt, es gab einen Scorpion Death Drop von Darby Allin.
Genau, okay, dann ist das damit komplett. Und die ganze Geschichte war hier gelaufen. Der Coffin Drop sah natürlich dann ein bisschen doof aus, weil er halt nicht getroffen hat. Andererseits, wenn er es nochmal macht, sieht es auch doof aus. Also, wie man es macht, es gibt nur Verlierer.
Ja.
Außer Andrade, der ist ein wirklicher Verlierer.
So.
So nämlich. Auf jeden Fall gewinnen hier Sting, Darby Allin und Sammy Guevara. Und Sting und Darby Allin sind immer noch jetzt hier ungeschlagen, ne? Also als Tag Team. Nochmal zu betonen. Das war's hier auf jeden Fall. Launiger Brawl, den wir hier gehabt haben. Genau das hätte ich mir eigentlich nach hier MJF gegen CM Punk gewünscht.
Ja, das stimmt.
Ne, das wäre so ein bisschen so ausgelassen, ein bisschen, da macht's auch nichts, wenn du mal kurz wegschaust, weil dann passiert in der nächsten Minute, knallt irgendwas, dann guckst du wieder hin. Naja. Kommen wir auf jeden Fall zu dem nächsten und letzten Match auf der Card. Es ist das Match um die AEW World Heavyweight Championship. Und ich glaube, Heavyweight ist es gar nicht. Es ist das Match um die World Championship zwischen Champion Hangman Adam Page und Adam Cole. Und Adam Cole hat sich hier gleich Jade Cargill angepasst, hat auch mal seinen Lieblingscharakter aus dem Lieblingsvideospiel.
Der Master Chief. Oh,
das sah doch so
kacke aus. Das sah richtig kacke aus.
Es passte halt vor allen Dingen null zu Adam Cole.
Ja, und also das sah auch aus, als hätte er nur Geld gehabt für ein Drittel Kostüm.
Das sah so aus wie so ein Kinderkostüm,
weißt du, was du. Wenn er zumindest irgendwie eine Hosen dazu gehabt hätte oder einen Helm oder so, aber einfach nur diese Schulterpolster, die viel zu groß waren.
Wie so das kleine Kind, was mal Quarterback spielen darf.
Aber ich fand's lustig. Die haben ja dieses Mal mal die, wie heißt diese Kamera, die immer von der Frontseite sind?
Frontkamera.
Ja. Normalerweise ist es ja so, dass der Entrance mal links ist. Dieses Mal war das ja auf der anderen Seite, dass der Entrance rechts war. Und beim Boom, beim Entrance, so hast du gesehen, wie der Kameramann so schnell hingelaufen ist, weil Adam Cole auf der falschen Seite war. Und dann im letzten Moment kurz vorher schnell umgedreht, die Frontkamera ist dieses Mal woanders.
Ich glaube, du meinst die Hardcam.
Die Hardcam, meinst du.
Ja. Wollt ihr den Gag mitnehmen?
Hast du auf jeden Fall auch geschafft. Ich sag's ehrlich, auch wenn das hier nominell ein sehr gutes Match gewesen ist, was die beiden abgeliefert haben, es fühlte sich auch hier nicht so groß an, aber die beiden haben ihr Übriges getan, um hier wirklich auch Spannung reinzubringen. Vor allem auch Adam Cole hat es hier geschafft, dann doch diverse Male in Situationen hineinzukommen, dass man auch gedacht hat, Mensch, das könnte ja tatsächlich einen Titelwechsel hier geben. Und das war, glaube ich, das Allerwichtigste. David, wie hast du hier die Matchgeschichte gesehen? War's der Veteran gegen den Cowboy oder was hast du hier gesehen?
Erst einmal muss ich vorweg sagen, ich fand ja den Aufbau echt nicht gut, weil die viel zu wenig Zeit hatten. Und wir haben gesagt, ja, komm, das Match wird trotzdem richtig gut. Ich gebe zu, anfangs war ich emotional null involviert, weil ich einfach dachte, ja, okay, ich bin jetzt mal langsam auch ein bisschen durch, gebe ich zu, weil war halt langer Pay-Per-View. Anfangs war ich überrascht, dass Adam Page, der normalerweise immer der Unterlegene ist, der halt kämpfen muss und mit seinem Willen sich durchsetzt, eigentlich der total Überlegene war.
Kämpfer gegen Tour of Five Live Adam Cole. Also,
ja, er hat erstmal Adam Cole wirklich dominiert und er war halt schon der Dominante. Man muss auch sagen, erstmal vorab, Let's Go Adam ist mein Lieblingschant. Also, ich muss halt lachen. Ja, es gab auch nur verschiedene Varianten. Ich fand das Match war der Hammer. Also wenn die es schaffen, dass ich eigentlich der schon echt müde war und die Story hat mich null gehypt, in Match gehen, so nach den ersten Minuten denke, ja, ist okay, hat mich also kalt gelassen, weil im Matchverlauf ich immer mehr drin war und die halt wirklich diese Spannungen schafften, dass ich habe mehrfach wirklich gedacht, obwohl ich wusste ja, es wird nicht passieren, es macht keinen Sinn, aber mehrfach hatte ich echt diesen Moment so, die machen es doch. Und diese Spannung war gut und was ich auch mal ein bisschen loben muss, gerade Adam Cole, die haben es ja geschafft, vorher hatten sie kaum Story erzählen können, war zu wenig Zeit, aber im Ring wurde dann eine Story erzählt. Und Adam Cole hat ja auch sehr viel geredet, so dass man das auch hören konnte. Das hat gepasst. Und als Fazit, ich nehme es vorweg, ich fand das richtig, richtig gut.
Wie gesagt, mir ging es ganz ähnlich. Also ich hatte hier an dem Punkt, war ich so ein bisschen raus aus dem Pay-Per-View, weil ich mir gedacht habe, so ja, eigentlich sind jetzt alle die Matches, wo ich so richtig emotional invested bin, die waren dann hier durch. Und hier habe ich auch gemerkt, dass die beiden sich erstmal so in mein Herz wresteln mussten. Die mussten das erstmal schaffen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das hat man auch bei den Zuschauern gemerkt. Die ging es auch so. Die hatten auch jetzt ja schon 5 Stunden Wrestling hier gefühlt in Knochen. Und die wollten auch erstmal wieder abgeholt werden. Das hat man ganz gut geschafft. Vor allem dann auch mit den großen Aktionen. Also nominell dann vor allem auch sowas wie diesem Moonsault von Adam Page, der dann in Superkick endet. Haben wir schon ein paar Mal gesehen bei Adam Cole. Unter anderem auch gegen Ricochet damals. Aber so präzise, wie das Ding hier funktioniert hat, ist das halt richtig geil. Und man hat eben auch dadurch, dass man hier so präsentiert hat, dass Adam Cole immer wieder darauf anspricht, vielleicht auch versucht damit, einen Adam Page aus der Reserve zu locken oder Unsicherheit in ihm zu wecken. Das hat man gut gemacht hier. Und die Action an sich, die war eben auch top, das muss man ja auch dazu sagen. Also, das war ein Ringdrama auf allerhöchstem Niveau. Kai, wie hast du es gesehen, als dann ja auch noch Red Dragon hier dann zum Ring gekommen sind? Also, haben die für dich hier was beigetragen? Waren die wichtig? Muss man die haben?
Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, natürlich, dass sie rauskommen, ne? Und dumm wie ich war, habe ich gedacht, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn jetzt die Young Bucks rauskommen und einfach Adam Hangman helfen? Quasi nicht, weil sie Hangman helfen wollen, sondern um nicht Red Dragon zu helfen. Habe ich mir gedacht, um das ein bisschen voranzutreiben, weil ich Dummkopf auch einfach nicht an die Dark Order gedacht habe, bis sie dann rausgekommen sind. Also das war so ein bisschen mein Problem. Ich war auch erst verwirrt, wo dann Hangman Alex Reynolds weggeschubbt hat. Aber ich glaube, das war eher so aus dem Affekt, der weiß gerade nicht, wer es war, weil das wurde auch nicht weiter aufgegriffen. Also das war dann jetzt nicht so schlimm. Dann haben sie sich ein bisschen rumgeprügelt. Das fand ich dann ganz gut, um dann da wieder für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber was ich noch anmerken wollte, ich war am Anfang sehr verwundert, dass doch recht viele auch bei Hangman geboot haben, ne?
Ja, weil Adam Cole ist halt coole Sau.
Ja, natürlich, aber ich wollte es nur sagen.
Aber was dann, ich fand umso überraschender, also damit habe ich schon gerechnet, dass so halt so Crowd ein bisschen geteilt sein dürfte, weil Adam Cole ist halt einfach verdammt cool und beliebt. Aber dass dann das Match eigentlich vom Booking her sogar so war, dass eigentlich Adam Cole fast schon teilweise diese Face-Rolle hatte. Weil Adam Page war halt super dominant zeitweise. Irgendwann gab es diesen Spot, wo er ihn, klar, als Rache festgurtet an das Ringseil. Und da gab es schon noch mehr Buhrufe. Und ich habe schon gedacht, ui, das ist aber mutig vom Booking her, Leute, was er da gerade macht. Es war überrascht gebookt. Also ich habe einfach nicht mit diesem Ablauf vom Match gerechnet.
Aber was ich mich noch frage, ich muss sagen, ich bin ja großer Fan von Phil Crowd. Und Olaf ist immer so ein bisschen, Raw After Mania, auch manchmal schwierig. Die Crowd hat sich ja auch hier selbst ein bisschen abgefeiert, ne?
Adam.
Mit ihren This is Adam, Fight for Adam, Holy Adam, Let's go Adam, Adam sucks. Ich finde sowas eigentlich ja ganz witzig. Die Frage ist, wie findest du das, Olaf? Weil ich weiß, du bist ja manchmal so anderer Meinung.
Mich hat's hier nicht gestört. Ich fand's ganz witzig, tatsächlich. Okay. Also, es war kein Beachball-Vergleich oder sowas in der Art.
Ja. Ich finde, du hast auch gemerkt im Matchverlauf, die haben das ja so in der ersten Hälfte primär gemacht. Und gegen Ende halt nicht mehr. Gegen Ende war er richtig für ihn so, nee, wir lassen das mal lieber. Jetzt gerade müssen wir eher Partei ergreifen.
Ja. Nein, aber ansonsten, gerade gegen Ende wurde es natürlich dann auch relativ dramatisch. Dann haben wir Red Dragon auch noch draußen den Tisch aufgebaut. Und es gab den Deadeye hier durch den Tisch, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, da machst du doch eigentlich dein Knie viel kaputter, als du da irgendwie Schaden anrichten könntest. Und natürlich auch die eine Story war natürlich innerhalb des Matches auch, dass Adam Cole immer wieder versucht hat, der Buckshot Lariat auszuweichen. Das hat er ein paar Mal geschafft und dann am Ende
Kannst du kurz was anmerken? Der beste Moment, um die beste Art, einen Buckshot Lariat auszuweichen, ist einfach nur, sich fallen zu lassen. Ich fand das so cool.
Ich muss aber sagen, das war bei dem Match ein bisschen mein Problem, weil es mich irgendwann nervt, dass beide einen Finisher haben, wo den Finisher zu kontern einfach ist, ich stehe halt nicht auf.
Ja, aber wie viele machen das denn, dass die wirklich einfach in sich zusammensacken?
Ja, aber, also ich sag mal jetzt gerade beim Boom, ne, habe ich das schon 3 Trilliarden Mal gesehen.
Ja, beim Boom, ich sag mal so, du hast bei der Crowd ja in diesem Moment einfach so, wow.
Ja, natürlich.
Das war verdammt klug.
Ja, mich hat's aber auch eher ein bisschen beim Boom genervt. Weil, also gerade in der Johnny Gargano-Fehde habe ich es wirklich 8 Milliarden Mal gesehen. Und das fand ich doof, weil das waren dann quasi beides Finisher, wo der Konter war, ich mach halt nix. Und das, also, meckern auf hohem Niveau hat mich trotzdem ein bisschen gestört. Um was Positives zu sagen, was ich mochte, was auch schon Olaf angesprochen hat, dass es wirklich geschafft haben, dass man denkt, gewinnt Adam Cole hier doch den Belt? Mhm. Und das hatten sie so 2 Mal bei mir, wo ich gedacht habe, Das könnte es auch gewesen sein. Das fand ich dann ganz stark.
Ja, vor allem diese eine Kombination, wo er halt einfach direkt mehrere Sachen ausgepackt hatte.
Ja.
Wo du einfach dachtest, okay, da, Finisher, noch ein Finisher, das war's jetzt.
Besonders, das war auch ganz cool, wo es dann eben den Angriff von Red Dragon gab. Dann gab es den Boom mit dem Kickout, wo sonst war so, ja, aber das sorgt ja immer für einen Sieg. Wo dann auch die Kommentatoren erklärt haben, ja, Adam Cole wollte den Fluss mitnehmen, hat sein Kneepad nicht runtergelassen. Sonst wäre es das höchstwahrscheinlich gewesen. Ich fand, das war ganz cool erklärt.
Wir hatten es ja auch schon zu Beginn des Matches, wo auch Adam Cole sich das Kneepad runterziehen wollte und Adam Page ihn davon abgehalten hat, ja, dass er das bloß nicht machen sollte. Deswegen, das hat man hier ganz gut wieder aufgegriffen. Und ja, dann gab es ja dann den, da wurde ja der Finisher dann gestohlen quasi mit dem nackten Knie von Adam Page gegen den Hinterkopf von Adam Cole. Und dann gab es den nächste Buckshot Lariat und das Ding war hier gelaufen. War ein absolut guter Main Event. Ich bleib aber dabei, ich hätte mich hier noch mehr, wenn das Ding hier mehr Story im Hintergrund gehabt hätte und man die besser erzählt hätte, dann wäre das für mich so ein richtiger emotionaler Hook gewesen, um den Hook noch mal hier reinzubringen. Aber so sehe ich, dass es ein gutes Match gewesen ist, muss aber leider sagen, dass ich in anderen Matches auf der Card deutlich mehr investiert gewesen bin als in dem Ding hier.
Ich finde auch, man hätte, also meine persönliche Meinung, man hätte hier auch ohne Probleme mit Punk MJF rausgehen können. Ja. Du hättest dann den Wardlow-Moment gehabt, alle wären so, boah, puh, krass. Obwohl ich trotzdem auch dabei bleibe, dass ein Page auch so das Main-Event braucht, weil gerade seine Fehde mit Lance Archer, das alles so ein bisschen rumgedümpelt und war so, ja, komm, hier, irgendwie mitten in der Show. Da war mal wieder gut, den Title jetzt auch im Main-Event-Picture zu sehen. Aber meiner Meinung nach hätte hier ohne Probleme Punk gegen MJF das Main-Event sein können, / sollen.
Gehen wir mal davon aus, die Story wäre richtig gut aufgebaut gewesen und das Match wäre 1-1, wirklich nichts wäre anders gewesen und es wäre einfach größer gewesen, weil das Match war ja richtig gut. Du hättest ja theoretisch nichts ändern müssen, die Dramaturgie war ja super, die war vorhanden, aber es fehlte halt einfach diese dicke Story dazu und ich hoffe, dass es weitergeht, dass man halt dann wirklich auch mal dann jetzt eine lange Story wieder Adam Page gibt. Das braucht er unbedingt. Ich gebe aber zu, dass ich halt zufrieden aus dem Pay-Per-View rausging. Das war überraschend besser, als ich erwartet habe. Also vom Zugucken her. Ich habe einfach gedacht, okay, ich bin jetzt müde, bin emotional eh nicht so drin. Ah, lass mal einfach gucken, damit wir zu Ende kommen. Und wahrscheinlich wird es ganz nett, aber es war halt, irgendwann war ich drin. Und dann sage ich mal, das spricht für die beiden, macht das aber umso trauriger, dass sie halt nicht eine große Story hatten.
Sie haben es halt hier auch mit den großen Moves gemacht, ne, um die Geschichte zu erzählen. Ne? Und das, wie gesagt, ich habe schon den Moonsault in Superkick angesprochen. Wir hatten auch ein Panama Sunrise draußen. Wir hatten den Table Spot, den wir noch gehabt haben, das Eingreifen. Also man hat hier wirklich auch aus dem Vollen geschöpft, weil man sich wahrscheinlich auch bewusst gewesen ist. So, eigentlich gibt die Geschichte nicht so viel mehr her. Deswegen müssen wir hier wirklich dann auch entsprechend auf die Kacke hauen. Deswegen, also ich war dann im Nachgang auch drin und hatte noch wirklich sehr, sehr viel Spaß an dem Match gehabt. Aber es hat eben auch bei mir am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich da bei gewesen bin. Aber auf jeden Fall verteidigt Hangman Adam Page hier seinen Titel. Und werden sehen, wie es jetzt hier mit Red Dragon, Adam Cole und den Young Bucks und vielleicht Kenny Omega weitergeht. Da hat man ja schon so die ersten Samen ausgestreut. Aber wir sind erstmal noch in der Gegenwart. Und in der Gegenwart frage ich natürlich jetzt erstmal euch, wie sieht es denn mit eurem Fazit aus, inklusive Bananenwertung? Und ich tippe hin und her und sage, David, Bananenwertung, Fazit, jetzt her damit.
Mal wieder, muss man einfach so sagen, ein bockstarker Pay-Per-View. Es gab für mich persönlich nur ein richtig dickes Lowlight, das war das Frauentitelmatch. Selbst die Kickoff-Show, ja, die beiden ersten Matches waren halt belanglos, aber die kannst du dir gut angucken. Das dritte fand ich richtig gut. Ich kann jetzt durchgehen. Kingston gegen Jericho war der Hammer. Das Tag-Team-Title-Match war der Hammer. Das Leiter-Match war für mich der Hammer. Das Kakel-Match war gut. Also jetzt nicht so begeistern gut, sondern einfach für ihre Verhältnisse. Und es war halt, ich konnte es gut gucken. Ich wurde unterhalten, ich war nicht gelangweilt. Jo, passt. CM Punk, MJF war emotional richtig gut. Moxie gegen Brian war emotional richtig gut mit super Ende. Darby Allens Suicide 13 Minuten. Jo, nehme ich alle mit. Main Event hätte eine bessere Story verdient. Aber das Match war richtig gut. Es war ein bockstarker Pay-Per-View für mich, der auch im Übrigen abwechslungsreich war von den Matches her, von der Match-Art her, was er auch einfach machte zu gucken, weil wenn man halt einfach durchguckt, die Arten, wie die Matches waren oder was sie erzählt haben, welchen Fokus sie hatten, waren sehr abwechslungsreich, unterschiedlich. Ich gebe den Ding mal ganz glatte 7 Bananen. Ja, 7 Bananen. 7,5 hätte es gegeben, wenn die Story beim Main Event größer gewesen wäre. Aber es war schon richtig gut.
Kai. Mein Problem war, dass es für mich so ein bisschen ab dem Punk-MJF-Ding abgebaut hat. Also, was immer noch Meckern auf hohem Niveau ist, aber ich fand die zweite Hälfte schwächer als die erste. So mit Jericho Kingston, da hatte ich mehr Spaß, mit dem Ladder-Match, das Tag-Team-Match sowieso. Das fand ich richtig, 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 richtig gut. Also, das möchte ich auch nochmal ganz klar hervorheben. Das auf jeden Fall angucken. Also, wenn man jetzt sagt, ah ja, Punk-MJF, weiß ich nicht, sehr blutig, stehe ich nicht so drauf. Tag-Team-Match wirklich unbedingt gucken. Lieb ich. Und die zweite Hälfte, die war auch nicht schlecht, aber eben nicht so stark wie die erste. Deswegen gebe ich 6,5. Und noch ganz kurz, ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, ist auch ein bisschen lang, so 5 Stunden. Da kann nicht alles immer geil sein. Und dann hat man auch selbst, egal ob man es um 10 Uhr morgens guckt, so wie ich oder wie David um 2 Uhr nachts, irgendwann hat man immer mal einen Hänger drin. Und das ist dann auch mal so eine Sache, die, also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich gucke mir 8 Stunden am Stück an, gar kein Problem, hör mal auf zu jammern. Ich schaff das nicht. Also ich bin dann irgendwann immer so, oh, ist auch viel Catchen gerade.
Also ich gebe dem Ding hier auch eine 7. Ich hätte auch eine 6,5 gegeben, aber ich habe gerade überlegt, die halbe Banane, die bekommt William Regal als Bonus hier oben drauf für das Debüt.
Für die rote Nase.
Genau, auf die rote Nase gedrückt. Nein, ich finde, hier waren halt mehrere Matches dabei, wo ich wirklich richtig drin gewesen bin. Und das schafft das Wrestling nicht mehr ganz so oft bei mir, muss ich dazu sagen. Und da war sowas wie Eddie Kingston gegen Chris Jericho, war ich emotional komplett dabei. Bei Punk gegen MJF war ich emotional komplett dabei. Und bei Daniel Bryan gegen
Daniel Bryan gesagt.
John Moxley ebenfalls.
Ne? Stimmt.
Und das reicht für mich schon vollkommen aus. Das sind 3 große Matches, die ich absolut genossen habe. Und das Drumherum war halt auch noch richtig gut. Und wenn wir jetzt mal Britt Baker gegen Thunder Rosa, was auch nicht katastrophal gewesen ist, sondern halt eher so meh, ne? War das aber in der Gänze war es halt eben richtig gut. Und der Main Event hat mich auch noch dann im Nachgang abgeholt, quasi Tag Team Title Match, auch richtig stark. Deswegen 7 Bananen, eine halbe Banane für den William Regal obendrauf. Deswegen passt für mich. Richtig geiler Pay-Per-View, hat richtig Spaß gemacht.
So. Ich muss mir nochmal den Punk-Entrance angucken. Habe jetzt Bock drauf. Den werde ich mir auch noch häufiger anschauen.
Ja, und David weiß jetzt auch, was es damit auf sich hat.
Ja, danke. Nicht nur ich im Übrigen. Ich möchte darauf hinweisen. Wir wussten das alle nicht.
Ja, für mich war das halt, das war wirklich so ein geiler Moment. Also da, ich glaube, den nehme ich auch noch einige Zeit mit, ja. Diesen Moment, ja. Wo das kam und fand ich richtig gut. Ja. Fand ich richtig gut. So, David, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich muss jetzt mal langsam Schluss machen, weil meine Frau möchte jetzt den Pay-Per-View auch gucken.
Das muss ich direkt nochmal gucken.
Also Tag Team Match werde ich auf jeden Fall jetzt gleich mit dir gucken.
Sehr schön.
Kai, musst du auch noch den Pay-Per-View nochmal gucken?
Nee, ich gehe zum Sport.
Okay. Hervorragend. Und dann sind wir an der Stelle durch. Ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß mit unserem Review-Podcast zu AEW Revolution 2022. Also ein sehr, sehr guter Pay-Per-View, den wir hier gesehen haben. Wenn ihr Lust habt, schaut ihn euch an. Ansonsten hoffe ich, euer Wissensdurst nach aktuellem Content ist dann damit erstmal gestillt. Hier geht's dann am Wochenende weiter, auch wieder mit dieser Kombination mit David, Kai und meiner Wenigkeit. Und wir machen mal den Roster-Check bei AEW. Wir haben uns da bewusst auch jetzt diesen Termin für ausgesucht, mal abzuwarten. Man weiß ja nie genau, wer noch alles so mit dazukommt, gerade bei einem Pay-Per-View. Das hat ja schöne Tradition, deswegen nehmen wir den Podcast dann am Freitag auf. Und den gibt's dann im Wochenend-Podcast. Wir werden auch noch was zu WWE 2K22 machen. Das ist aber nächsten momentan noch ein bisschen in der Schwebe, wann wir da einen Podcast und auch das Video dazu bringen werden. Chris und ich wollten da was machen. Die Version kam leider sehr spät und entsprechend müssen wir erstmal testen und dann werden wir euch da auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden halten. An der Stelle, wie immer der Hinweis, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, damit auch so Sachen wie die Breaking News Videos und dann als auch die Möglichkeit hier mal so schnell die Geschichten rüberzubringen, damit die auch einfach gesichert bleiben. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Deshalb helft uns dabei, dass wir hier weiterhin bei Headlock so Arbeit leisten können, wie wir es bis hierhin getan haben. Und dann sage ich einfach, wir hören uns allerspätestens am Sonntag wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast mit dem AEW Roster Check. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.